So, willkommen zu unserer kleinen Reihe zum Thema Akupunktur nach klassischer chinesischer Medizin. Und es geht mir ganz besonders um den sogenannten Ansatz der körperlichen Landschaft. Und damit wir das schön erklärt bekommen, mache ich jetzt erstmal so eine kleine Mini-Einführung zu dem Konzept dahinter. Geht leider oder nicht? Und alle, die das schon kennen, können das ja dann überspringen. Und wer das aber vertiefen möchte zum Beispiel und noch gar nicht so viel Grundlagenkenntnisse hat zur klassischen chinesischen Medizin, dem empfehle ich natürlich auch unseren Grundkurs, den es auch online gibt, den parallel oder vorher zu gucken. So, also Akupunktur im Sinne der körperlichen Landschaft, das ist unser Thema. Und dazu sage ich nochmal, dass man sich schön reindenken kann. Wir kennen ja alle, wie die Schulmedizin funktioniert. Und wichtig ist zu verstehen, dass bei so einer Medizin, dass man immer weiß, eine Medizin als Methode unterliegt immer einem bestimmten wissenschaftlichen Ansatz, beziehungsweise eben dahinter einen philosophischen Ansatz. Und wir in unserer Kultur haben ja seit vielen hunderten Jahren einen bestimmten Ansatz philosophisch gefahren, sodass wir das nicht unbedingt neu herausstreichen. Und das macht dann oft eine Schwierigkeit, wenn wir Konzepte und Methoden aus anderen Kulturen aufnehmen und die erlernen, weil wir dann oft sie aus unserem kulturellen, philosophischen Blickpunkt heraus betrachten und dadurch Dinge sehr oft auch missverstehen können. Deswegen ist es eigentlich immer zwingend notwendig, dass wenn wir uns mit einer bestimmten Methodik befassen, wie jetzt zum Beispiel Akupunktur, die eben aus Asien kommt, aus China kommt, dass man dann sich überlegt, aus welchem Kontext philosophisch heraus ist eigentlich diese Methode entwickelt worden, worauf zielt sie eigentlich genau ab, was ist der Hintergrund, was ist überhaupt die Idee dabei. Allein, das geht schon los, alleine mit den Gedanken, was versteht man unter Heilung? Es ist schon ein unterschiedlicher Gedanke, was man halt unter gesund oder krank versteht oder unter Heilung versteht, je nachdem, was für eine philosophische Kulturdynamik dahinter steckt. Und deswegen muss man sich damit befassen und ich will jetzt etwas nur so kurz nochmal zusammenfassen, damit sich jeder überprüfen kann, wo er steht und gegebenenfalls eben dann auch noch tiefe Grundlagen dazu lernt oder nicht. Also nochmal, die westliche Schulmedizin hat also einen ganz konkreten Ansatz, nämlich im Grunde haben wir eine kausal-analytische philosophische Basis, die auch zu einem kausal-analytischen Wissenschaftsansatz führt. Ich habe das auch in unserem Geschichtskurs noch ein bisschen ausführlicher alles erklärt. Und dadurch haben wir eine sogenannte kausal-analytisch oder eine organisch-physiologische Sicht auf den Menschen. Das ist im Grunde so, dass man den Menschen erklärt und erläutert anhand seiner strukturellen Manifestation, also wie er sich sozusagen physisch manifestiert. Und das sowas macht man ja, indem man die Abgrenzung anhand zur Umwelt darstellt. Das heißt, westliche Medizin arbeitet ganz stark mit Abgrenzung, dass ich Dinge herausdifferenziere, heraustrenne aus oder sozusagen differenziere von anderen Dingen, damit ich definieren kann, um was es geht. Also wenn ich zum Beispiel ein Organ beschreibe, dann muss ich das abgrenzen von anderen Gewebeaspekten, um eine bestimmte Struktur darzustellen. Und dann kann ich von dieser Struktur dann Prozesse ableiten. Ich habe das hier so zusammengefasst. Der Mensch wird durch seine objektive strukturelle Manifestation beschrieben und erklärt. Und alle Funktionen und Prozesse, die uns interessieren, werden im Grunde dann kausal von der Struktur abgeleitet. Wenn ich also was wissen will über zum Beispiel Verdauung, dann muss ich, nämlich westlich, nämlich die Strukturen heran, alle, die ich dafür brauche, und erkläre anhand der Strukturen dann, wie man verdaut. Also der Prozess wird immer anhand von Strukturen erklärt und diese Strukturen werden durch Abgrenzung von anderen Strukturen definiert. Und dadurch habe ich immer eine Art System, ein definitorisches System. Und dann kann ich halt, indem ich sage, diese Struktur muss so und so beschaffen sein oder so und so aussehen, damit die entsprechende Funktion funktioniert, ist dann eine westliche Diagnose auch entsprechend, dass man also im Grunde dann vergleicht. Ne? Man hat dann diagnostische Methoden, wo man also den Menschen, der ein Problem hat, eine Befindlichkeitssache hat, dass man den Menschen also misst im Grunde mit EKG oder mit Laborwerten oder mit CT oder Röntgen oder sowas. Also man versucht am Ende Messwerte, also quantifizierbare Dinge zu finden, wo man dann die Werte des Menschen, also die Messergebnisse oder die Struktur am Ende, egal auf welcher Ebene jetzt, ganz klein, ganz groß, beschreibt und darstellt und dann vergleicht mit diesem definitorischen Soll-Modell und versucht, eine Abweichung zu finden. Und diese Abweichung vom Modell in Bezug zu dem Problem natürlich ist dann im Grunde der Befund. Und dann in der therapeutischen Phase versucht man dann im Grunde diese Struktur, sei es jetzt chirurgisch oder medikamentös oder physiotherapeutisch, wieder anzugleichen an das Normmodell und erwartet dann auch eine funktionelle Korrektur. Und deswegen gibt es übrigens in der westlichen Medizin so starke chirurgische Kompetenzen, weil durch diese Art der Sichtweise hat sich auch eine so kompetente Chirurgie entwickelt. Und in Asien zum Beispiel, in China, hat es also dieses kybernetische, dieses rein anatomisch-physiologische Modell nicht in der Gänze, in der philosophischen Stärke gegeben. Und deswegen hat sich auch keine entsprechende hochwertige Chirurgie entwickelt. Ja, man hat chirurgische Sachen in China hat man hauptsächlich gemacht, wenn man Leichen zerteilt hat und wenn man Sachen darüber wusste, aber man hat halt nicht die Struktur des Menschen als Basis zur Erklärung der Prozesse herangezogen, sondern hat es eben mehr als Manifestation von Prozessen wieder verstanden. Also dieses kybernetische Menschbild, was wir im Westen also haben, ich habe es hier noch kurz geschrieben, also es werden im Grunde natürlich auch Beziehungen dargestellt zur Umwelt. Wir verstehen ja auch westlich den Stoffwechsel. Aber es wird eben erst die Beziehung zur Umwelt im Grunde nach der definitorischen Trennung von Umwelt dargestellt. Es gibt also eine Ebene der Trennung, der Strukturdefinition. Und erst auf der Basis der Trennung werden dann bestimmte kybernetische Einheiten miteinander in Beziehung gebracht. Und das ist halt der große Unterschied, so ganz einfach gesagt, zur chinesischen Medizin. Da habe ich also eine andere Grundphilosophie. Man könnte zusammengefasst sagen, das ist eine sogenannte konditionale Philosophie. Das heißt im Grunde, dass Dinge nur existieren durch wieder andere Bedingungen und dass Dinge eben nicht nur durch ihre Trennung beschreibbar sind, sondern durch das Verhältnis von Trennung zur Umwelt und gleichzeitiger Nichttrennung. Und dieser Ansatz hat auch einen entsprechenden Wissenschaftsansatz hervorgebracht, der dann auch einen entsprechenden konditionalen Medizinersatz hervorgebracht hat. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass es in China auch das nicht so ganz ewig nur so gab, sondern es gab auch immer parallel eigentlich sowas wie westliche Medizin, also oder westliche Ansätze im Sinne von, dass man auch eine kybernetische Sicht gehabt hat, ein bisschen. Also zum Beispiel gerade der Konfuzianismus hat das sehr stark befördert. Aber es hat sich eben nie so total durchgesetzt wie im Westen. Und dadurch haben sich diese beiden Ansätze ein bisschen relativiert und man hat eben verschiedene Bereiche des Lebens mehr dann konfuzianistisch, also mehr, ich sage jetzt mal, mehr analytisch-kausal beschrieben, aber hatte eben immer diesen Konditionalrahmen dahinter, sodass es eben sich dann doch immer so ein bisschen ausgeglichen hat. Da kann man jetzt geschichtlich ganz viel zu erzählen und wen da was interessiert, kann ich wieder nur sagen, da gibt es zwei spannende Videos zu. Zu dem Thema, die habe ich aufgenommen, zum Thema Geschichte, Entwicklung in China hinsichtlich der Medizingeschichte. Das ist dann auch nochmal zu empfehlen vielleicht. Also wir haben also westchinesisch einen konditionalen Medizinansatz und das bedeutet, ich sage es nochmal, dass man eben versteht, dass der Mensch einerseits natürlich auch wie westlich gesehen getrennt ist von der Umwelt, aber gleichzeitig auch nicht getrennt ist. Und dieses Verhältnis von Trennung und Nichttrennung benutzt man, um menschliche Prozesse und Funktionen darzustellen. Dabei ist, wenn ich jetzt das so aufbreche und sage, ich habe nicht erst die Trennung und auf der Basis der Trennung dann die Verbindung, sondern ich habe Trennung und Nichttrennung zugleich, dann habe ich ja ein Modell von Realität, was mehr im Fluss ist, mehr in Transformation ist. Und habe dadurch natürlich die Möglichkeit zu sagen, dann sind ja zwangsläufig alle Manifestationen am Ende auch nicht so absolut, sondern auch eigentlich Prozesse nur unterschiedlicher Transformationsstabilität, sag ich mal, oder Transformationsgeschwindigkeit, wie man es haben will. Und dadurch habe ich im Grunde, dass Prozesse und Manifestationen im Grunde dasselbe sind, dass die Manifestation eigentlich nur sozusagen der Ausdruck von einem Prozess ist und der Prozess ist das Wesen dahinter. Also man hat nicht zwei Sachen, Struktur und dann Prozess, sondern also wie so Uhrwerk, ne, wenn man das so westlich nochmal haben will, könnte man sich das schön erklären mit so einer Taschenuhr. Taschenuhr, da habe ich so, nehme ich so lauter Teile, so Zahnräder und so und Federn, die sind alle möglichst stabil voneinander getrennt, also die dürfen nicht sich miteinander vermuscheln. Und indem sie getrennt sind, können sie dann auf Basis ihrer stabilen Trennung zusammenarbeiten. So wie zwei Zahnräder so ineinander greifen, das können die, weil die Trennungsstabilität der beiden Zahnräder voneinander ist höherwertig als die Nichttrennung und dadurch können sie dann eine Kraft übertragen, und können zusammenkommen, ohne dass sich die Trennung dabei aufhebt. Und auf dieser, sagen wir mal, das ist ja auch eine der Ursprünge unserer heutigen modernen Denkweise, ist ja dieses mechanische Weltbild oder mechanische Menschbild, was natürlich dann erweitert wurde durch elektrische Gedanken und pneumatische und sowas alles, aber chemische. Aber dieses mechanische Ding ist also Grundlage davon, dass also ich dieses Taschenuhrbeispiel, dass ich also viele getrennte Einheiten nehme und die dann zusammenarbeiten lasse. Und dadurch habe ich dann eine Funktion. Da ist aber die Trennung, also die Zahnräder, die Grundlage für die Prozesse, die dann ablaufen. Und in der chinesischen Denkweise beschreibe ich die Welt aber nicht, dass ich erst etwas sozusagen möglichst ganz doll trenne und dann in Beziehung bringe, sondern dass ich gucke, wo die Dinge getrennt sind und nicht getrennt zugleich. Und damit habe ich, auf der Ebene beschreibe ich Transformation. Das ist also eine andere Ebene im Grunde der Transformation. Ich könnte ja, kann ja bei der Tasche nur auch Prozesse beschreiben, aber da ist die Ebene eine andere. Das, diesen Unterschied, den muss man hinkriegen irgendwie, im Gedanken erstmal. Das heißt, dass also die chinesische Beziehung so funktioniert, dass man den Menschen gar nicht erklären kann allein, so in seiner Trennung, in seiner kybernetischen Realität, sondern man kann den Menschen eigentlich nur erklären durch und mit den Bedingungen, unter denen er existiert. Das heißt, die Ebene, wo der Mensch auch die Umwelt ist, ist genauso wichtig, wie wo der Mensch nicht die Umwelt ist, also diese Beziehung. Und dieses Verhältnis von Trennung und Nichttrennung, das muss dargestellt werden. Und dazu brauche ich dann ein System dafür auch. So wie wir westlichen Systemen dann haben, dass wir also Messmethoden haben und standardisierte, quantifizierte Sachen machen, brauche ich auch chinesische Systeme. Das ist aber eben ein anderes System, wo ich eigentlich das Verhältnis von Trennung und Nichttrennung darstellen kann. Zusammengefasst habe ich hier geschrieben, der Mensch wird als prozesshaftes Verhältnis von Trennung und Nichttrennung zur Umwelt beschrieben, welches als ein individuelles Bedingungsgefüge agiert. Prozesse und Strukturen befinden sich eben, wohlgemerkt, auf derselben Bedeutungsebene. Ne, also deswegen dieser Gedanke der Konditionalität, dass alles durch und von Bedingungen existiert, ist dazu benutzt man eben gerade in der chinesischen Medizin oft sehr bildhafte Begriffe, aber das ist nicht, weil man nicht so schlaue andere Begriffe hatte, sondern einfach, weil diese bildhaften Begriffe besser dieses Wesen dieser Gleichzeitigkeit darstellen kann. Das ist also eine Absicht, dass man teilweise so landschaftliche Begriffe, die wir ja auch verwenden wollen jetzt für unseren Kurs, auch landschaftliche Namen und Wörter verwendet. Also es ist nicht so, weil man irgendwie so unwissenschaftlich war, was viele denken, sondern das ist Absicht, ne? Weil es erfüllt den besseren Zweck. Es ist genauer so eigentlich. So. Ne? Und dadurch komme ich also auf ein Menschbild, was eben nicht darzustellen ist, so wie vorhin dieses Bild mit diesem anatomischen Menschbild, sondern Mensch kann man mehr verstehen. Ich habe immer dieses Bild von einem Baum, dass ich den Menschen beschreiben muss, einerseits sozusagen in seiner Beziehung zur Umwelt. Und es gibt halt immer eine Umweltachse, wo der Mensch in Beziehung ist zu instabiler Umwelt, was man klassisch Himmel nennt. Himmel steht für Yang, für Instabilität. Und einmal in Bezug zu mehr Stabilität, was man dann der Erde nennt. Das sind noch nicht die Wandlungsphasenbegriffe, ganz wichtig. Das sind einfach wirkliche Bildbegriffe. Und also der Mensch existiert sozusagen gleichzeitig in einer Trennung und Nichttrennung zu dieser Umwelt, zu dieser Himmelumwelt, also dieser höheren Instabilitätumgebung und gleichzeitig zu dieser höheren Stabilitätsumwelt. Und das haben wir ja, das wissen wir eigentlich auch, das gibt es überall. Ne? Das ist ja nicht eigentlich nur ein chinesisches Konzept, das Konzept ist ja auch in allen Kulturen irgendwie da gewesen. Und das benutzen wir sogar heute, auch wir im Westen benutzen das ein bisschen im Alltag, dass wir existieren, das weiß man in der Psychologie natürlich viel, dass Menschen existieren ja nicht für sich allein, sondern wir sind Sozialwesen, wir sind Gruppenwesen, aber auch Einzelwesen. Wir haben auch da dieses Verhältnis von Gruppe und Einzelsein, zwischen sich zurückziehen und in Beziehung gehen. Und wir haben eben unendlich viele Beziehungen als Mensch, wo wir uns eigentlich auch sozusagen finden in uns selbst, dadurch, dass wir einerseits stabile Beziehungen haben, wie zum Beispiel zu Eltern, und dann weniger stabile Beziehungen haben, zum Beispiel zu neuen Menschen, die wir kennenlernen, nur mal um als eine Achse zu nennen. Aber das Prinzip der Gleichzeitigkeit in Beziehung zu sein zu einerseits höherer Instabilität und gleichzeitig höherer Stabilität, das meint man mit diesem Bild, dass der Mensch zwischen Himmel und Erde ist. Und deswegen eignet sich das Bild mit dem Baum immer ganz gut, wo man sieht, dass der Baum, so bildlich, ne, aber es hilft so ein bisschen, damit man den Punkt kriegt, wie die Wurzeln sozusagen eins werden mit der Erde und die Äste und Blüten und Blätter eins werden mit dem Himmel. es geht um diese Gleichzeitigkeit. Ne? Das ist also nicht ein Ding ist in einer Umwelt, sondern gleichzeitig auch die Umwelt ist. Und dass man da hinkommt, dazu gibt es dann natürlich erstmal natürlich ganz viel, was man lernt, dass man über sich klar werden muss. Ich habe hier geschrieben, was ist eigentlich die philosophisch-fachliche Legitimation der chinesischen Medizin? Die muss man sich auch herleiten. Ja, die ist nichts, was man einfach dran glaubt oder so. Oder worin man einfach nur vertraut. Ein bisschen Vertrauen ist immer gut, aber man muss natürlich sich seiner, also die eigene Erkenntnis erarbeiten. Und das wesentlich Wichtige an dem Erlernen der chinesischen Medizin ist, dass man das, was man lernt, immer dann schrittweise erkenntnistechnisch selbstständig verantworten muss. Nur dann kann man eigentlich richtig arbeiten, weil nur dadurch kann ich das Konzept anwenden und es dann auf Situationen wirklich auch aufbrechen, modifizieren. Wenn ich nur Erkenntnisse sozusagen Verantwortung, also Auslager der Verantwortung, dann werde ich immer in einem begrenzten Rahmen nur arbeiten können. So, genau, und dieses Konzept der chinesischen Medizin ist im Grunde nicht irgendwie besser oder schlechter als das der westlichen Medizin. Es ist einfach ein gleichberechtigtes System, was es gibt. Das ist also, deswegen sagen wir auch nicht gerne unbedingt alternatives System, ich sage immer gerne komplementär, weil es eine Kultur ja sowieso beides erfordert. Ne? Und dass wir jetzt chinesische Medizin lernen, liegt einfach daran, dass die westlichen Systeme sind einfach etwas mehr repräsentativ im Moment in der Welt. Also, und dadurch müssen wir auch diese komplementären Systeme, diese konditionalen Systeme irgendwie kultivieren und erhalten, weil die sich gegenseitig eigentlich brauchen. Also, ne, also es gibt da keine Konkurrenz zwischen auch nicht, sondern eigentlich, wenn beide existieren, macht das gegenseitig sich beides auch besser. In China ist es ja so ein Niedergang im Grunde der chinesischen Medizin zu beobachten, sehr stark, angefangen seit der Ming-Dynastie, ganz stark seit 1949, aber auch jetzt heute gibt es wieder noch eine neue Welle des Niedergangs. Eigentlich da kann man in meinen Geschichtskurs ein bisschen gucken. Und das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel unser Professor He in Xi'an im Grunde uns auch beauftragt hat, ich sage mal so ein bisschen lapidar, dass wir diese Konzepte eben auch erlernen und die sozusagen auch aufbewahren und kultivieren für die Zeit, wo man in China dann auch die wieder zurück will. Es gibt bestimmt wieder eine Zeit, wo man dann sich darauf wieder besinnt und dann ist es wichtig, dass Menschen das auch überall auf der Welt kultivieren. Der Kern dieser ganzen Legitimation der chinesischen Medizin als einen eigenen gleichberechtigten Ansatz, womit man also auch Mensch und Umwelt erklären kann, ist im Grunde, ich will das nicht alles jetzt erläutern, aber ich muss es kurz wiederholen, der Kern ist das Verständnis von der Nicht-Absolutheit der objektiven Realität. Weil, es ist ganz einfach, weil wenn Umwelt und Realität wirklich objektiv wäre und wir nur subjektiv sie beobachten und uns ja der Wahrheit, der Objektivität einfach annähern durch Messung und so weiter, dann wäre natürlich dieser westliche Ansatz der einzig legitime, logischerweise. Wenn ich aber mehr herausarbeiten kann, dass es in Wirklichkeit gar keine Objektivität gibt, sondern dass alles, was wir uns objektiv erscheint, in Wirklichkeit auch wieder nur relativ objektiv ist durch bestimmte Bewusstseins-Betrachter-Beziehungen, dann bricht sich das natürlich wieder auf und dann gibt es am Ende doch wieder nur Beziehungen. Und darin liegt im Grunde die Legitimation für dieses, dass man auch Realität beschreiben kann durch die Verhältnismäßigkeit von Trennung und Nichttrennung, sprich von dieser Relativität der Objektivität. Ich will jetzt da gar nicht zu weit reinsteigen, aber nur mal als Gedanken, wer sich damit so westlich auseinandersetzen will, kann ja beobachten, wie auch die westliche Physik sozusagen eigentlich die Grenzen ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit ausgeschöpft hat und im Grunde diese Objektivität, wie die Physik mal angetreten ist, also dass der Wissenschaftler sich als Subjektbetrachter rausnimmt aus der Formel und einfach objektiv die Messinstrumente benutzt und sozusagen das nur als wahr gelten lässt, was objektiv da ist, gemessen da ist. Das hat sich im Grunde ja aufgehoben durch viele Schritte in der Physik, ne, also Heisenberg und Einstein und Hawkins und was dann in der modernen Quantenmechanik gemündet hat, wo also im Grunde da ja auch die Relativität der Objekthaftigkeit beschrieben wird, was man auch schon benutzt, natürlich aber noch nicht so im Mainstream, aber es ist da und da treffen sich auch wieder diese beiden Systeme. Dieses Verständnis der Nicht-Absolutheit drückt sich dann aus in dieser Gleichzeitigkeit, dieses Konzept der Gleichzeitigkeit von Trennung und Nichttrennung, was man auch bezeichnen kann als Gleichzeitigkeit von Sein und Nichtsein. Also das ist eigentlich der Kern dann, dass man sagt, also Dinge existieren, aber eben nicht absolut, sondern indem sie ja ständig in Wandlung sind, weil sie ja nicht systemisch absolut begrenzt sind, sind sie dadurch automatisch immer systemisch in Transformation mit anderen Systemen und dadurch immer in Wandlung. Es gibt also nichts, was nicht in Wandlung ist, Das ist ja nicht nur eine chinesische Weisheit, das ist ja auch im Buddhismus hat man das rausgefunden, das hat man im Griechenland schon rausgefunden und in der Moderne, wie gesagt, auch. Und diese Gleichzeitigkeit von Sein und Nichtsein bedeutet im Grunde, dass Dinge haben also immer nur eine relative Seinssituation und sind in Transformation und sind gleichzeitig da und nicht da und die Relativität dessen kann man bestimmen. Dazu gibt es dann das Lernen der sogenannten fünf Wandlungen, des Wu-Xing-Systems, wo man eigentlich diese Wandlungsstadien dieser Trennungsdynamik von Yin und Yang darstellt. Dafür ist das da. Ne? Und das hat ein bisschen so eine Basis im philosophischen Daoismus. Da gibt es dann aber auch religiöse Strömungen, also musst du aufpassen, was man da meint. Und gibt es auch unheimlich viele Strömungen, aber grundsätzlich ist das eben diese daoistischen Strömungen sind also ein ganz wichtiger Basisfundament dieser klassischen chinesischen Medizin. Wenn man da reinsteigen will, das, was wir vorhin gesagt haben, dass die Objektivität nicht absolut ist, dann kann man sich da eine Herleitung machen. Also ich habe ja schon gesagt, man kann sich da auch westlich annähern, aber es gibt chinesisch so eine Herleitung, wo man sagt, man kann sich ja überlegen, was es für Bedingungen gibt es denn für Realität oder für Sein überhaupt. Und da gibt es halt den Satz, dass man sagt, also es muss Begrenzung geben, damit überhaupt was da sein kann. Es muss irgendwie abgegrenzt sein. Das kann es ja nicht differenzieren, eins vom anderen. Völlig logisch, kennt jeder. Aber der zweite Punkt ist halt interessanter, dass man sagt, wenn diese Abgrenzung eben absolut wäre, ne, also wenn ich irgendwas abgrenze und dann die Abgrenzung aber absolutisieren würde, also wenn es absolut wahr wäre, dass zum Beispiel die Tasse absolut abgegrenzt ist vom Tisch oder so, oder ich bin absolut abgegrenzt von der Umgebung, dann gäbe es ja keine Transformation mehr. Ne? Weil dann wäre ja aus Objektsicht, was absolut abgegrenzt wäre, wäre das Objekt dann ja durch seine absolute Abgrenzung, wäre dann ja wieder unendlich groß, also wäre allumfassend und damit wieder nicht abgegrenzt. Also das heißt, die Verabsolutisierung der Abgrenzung hebt sich selber wieder auf. Ne? Und das geht halt nicht. Ne? Also ich kann nicht zum Beispiel sagen, wenn ich ein Stück, was ich einen Stein habe, kann ich sagen, ja, der ist schon ganz schön stabil abgegrenzt, aber jeder weiß, wenn ich da jetzt irgendwie 5000 Grad mache, dann ist der Stein auch nicht mehr so abgegrenzt, sondern das beeinflusst ihn, weil der Stein auch eine Beziehung hat zur Umwelt und eben nicht absolut abgegrenzt ist und deswegen fängt er an zu schmelzen. Also Dinge beeinflussen sich am Ende immer. Es ist nur eine Frage, wie lange das dauert und in welcher Weise. Aber natürlich in der Praxis arbeiten wir natürlich ganz viel mit relativen Stabilitäten, weil das einfach praktisch ist. Aber in der Chinjuzin brauchen wir genau immer diese Achse, wo die Dinge eben auch nicht abgegrenzt sind, um diesen Prozessaspekt dann sichtbar zu machen. Also haben wir diese Herleitungsgeschichte hier mit der Seinsseite und der Nichtseinsseite. Und diese beiden Bedingungen müssen also gleich gelten, sag mal, für jedes Phänomen in der Realität muss es diese beiden Bedingungen haben. Dinge müssen also relativ abgegrenzt sein, aber gleichzeitig eben auch relativ nicht abgegrenzt sein, weil nur dadurch können sie existieren. Ja, und deswegen sagt man, jedes Sein ist am Ende ein relatives Sein. So. Und diese Gleichzeitigkeit von Sein und Nichtsein, beziehungsweise von Trennung und Nichttrennung, ist also die Basis der ganzen klassischen chinesischen Herangehensweise, was man ja am Ende dann mit den Begriffen Yin und Yang bezeichnet hat. Das ist ja die Yin und Yang-Begriffe, die Begrifflichkeit ist jünger als dieses Konzept, aber am Ende meint man das damit. Ne? Also alle Erscheinungen der Realität sind im Grunde individuelle Verhältnisse von Sein und Nichtsein, beziehungsweise von Trennung und Nichttrennung. Damit haben wir schon gesagt, das ist alles in Wandlung. Wir kennen diesen Begriff Fluss immer, da muss man ein bisschen aufpassen, was man damit meint, aber das meinen wir damit. Wir meinen, dass die Dinge durch ihre nur relative Stabilität, sind sie also in Transformation und die Qualität dieser Transformation, dazu sagt man Fluss zu. Und der Begriff Qi übrigens ist ein Begriff für die Vitalität und die Qualität dieser Flussaktivität. Das ist eigentlich der Begriff nur dafür. Okay, und diese Erkenntnis, dass dieser Gleichzeitigkeit von Trennung und Nichttrennung und dieser Wandlungsrealität, ergibt also die Möglichkeit, dass man jede beliebige Erscheinung eigentlich mit diesem Verhältnis erklären kann. Also alle Erscheinungen kann man durch das Verhältnis von Fluss oder das Verhältnis von Trennung und Nichttrennung darstellen und auch regulieren oder zumindest theoretisch, ne, kann man natürlich nicht alles machen, aber es hat die Potenzial, dass man das regulieren kann. Innerhalb dieser Trennungs- und Nichttrennungskonstellation, die dann mehr oder weniger stabil da ist, gibt es dann natürlich Kausalitäten. Ne? Also das heißt, Kausalitäten sind immer ein Ergebnis einer bestimmten Konditionalität. Also bestimmte Bedingungen ergeben dann, je nach stabil wie sie sind, dann auch mehr oder weniger stabile Prozesse, kausale Prozesse. Ne? So, deswegen brauchen wir also eigentlich ein System, wenn wir jetzt chemische Medizin machen wollen und Akupunktur lernen wollen, brauchen wir ein System, das uns sozusagen so klar ist, dass wir daraus eine kompetente Anwendung machen können in der Methodik. Das muss also die Grunderklärung, die Grundfundamente ermöglichen. Das muss dann eine spezifische Diagnose haben, die dann auch in eine entsprechende Behandlung führt. Ich habe das schon gesagt, dass wir dieses Verhältnis von Trennung und Nichttrennung nennen wir im Grunde das Verhältnis von Yin und Yang. Hier steht der Begriff Yin, steht für die Trennung. Dafür hat man dieses Symbol. Das Symbol zeigt genau das, ne? Also der getrennte Strich. Ne? Also das symbolisiert einfach nichts weiter als Trennung. Und Yang, dieser nicht getrennte Strich, also der durchgehende Strich, ist das Symbol für Nichttrennung. Das ist die Symbolik. Und diese beiden Symbole so nebeneinander bedeutet im Grunde ihre Gleichzeitigkeit. Und natürlich ist dieser Gleichzeitigkeit auf dieser Ebene der totalen Gleichzeitigkeit, das ist ja die Unendlichkeitskonditionalität, wenn ich das so will, da ist natürlich nichts zu erkennen, ne? Weil natürlich da sich alles aufhebt. Da wäre ich dann krank und gesund, ich wäre da und nicht da, ich wäre, was ich, es wäre dunkel und hell, ne? Alles gleichzeitig, und da ist nichts. Das heißt, deswegen symbolisiert man diesen Zustand auch in vielen chinesischen Büchern immer mit diesem Kreis, mit dem Punkt drin, was dieses Wuji-Symbol ist, was eigentlich einfach kein, das ist also kein Zustand, den es gibt. Ja, oder auch schon gar keinen Ausgangszustand, weil es ja keine Kausaldenkweise ist, sondern es beschreibt nur, dass es auf dieser sozusagen Unendlichkeitsabsolutheit, da gibt es nichts zu sehen im Grunde nur. Ne, weil es ja keine, hat ja keine Grenze, sondern es ist ja alles in Wandlung, deswegen gibt es also keine ultimative Abgrenzung. Aber wenn ich also was sehen will, gucke ich also immer in den Stadien zwischen Yin und Yang. Also das Leben spielt sozusagen immer auf der kausalen Achse zwischen Yin und Yang sich ab, also zwischen der Gleichzeitigkeit. Aber weil am Ende Grundkonstitutionalität natürlich die Gleichzeitigkeit existiert, dadurch kann es halt wandeln und dadurch muss auch niemand das irgendwie anstoßen, weil es einfach durch die Gesetzmäßigkeit der Gleichzeitigkeit am Ende immer wieder zur Wandlung kommt. Ja, da kann man mal drüber nachdenken. Und da haben wir also dieses Gesetz der Wandlung, wie gesagt, was sich also einfach ergibt durch die Gleichzeitigkeit. Und das ist das, worauf man baut. Das ist das, dass wenn ich also chinesisch therapiere, gehe ich davon aus, dass also eigentlich alles sowieso strebt irgendwie am Ende nach Ausgleich im Unendlichen. Und wenn Dinge also irgendwie, sagen wir mal, nicht das machen, dann entspricht das nicht der Natürlichkeit. Deswegen fördert man eigentlich mit der chinesischen Medizin eigentlich Natürlichkeit auf eine Weise. Aber da kommen wir nochmal drauf gleich. Wenn wir jetzt aber nur jetzt bei diesem Bild bleiben, ne, wo ich gesagt habe, da nichts zu erkennen ist, das ergibt ja trotzdem, ergibt das ja relative Dinge. Also wenn es gleichzeitig alles in Wandlung ist und getrennt und nicht getrennt ist, gibt es ja davon Stadien diese Stadien hängen wieder von Beziehungen ab. Und wenn ich jetzt also Beziehungen aufstelle, dann habe ich natürlich dann sowas wie prinzipielle Kausalität. Also wir haben dann relative Trennungsaspekte, also wenn ich sage, die Tasse ist relativ getrennt, dann kann ich das ausdrücken durch diesen Bild hier links mit den zwei doppelten Getrenntlinien. Damit meine ich, die Tasse ist eigentlich relativ getrennt. Das ist jetzt erstmal für uns wichtiger, dass sie getrennt ist. Aber trotzdem ist Teil der Wirklichkeit, dass sie auch, das Bild da rechts daneben, dass sie auch zwei doppelte nicht getrennt Zeichen, dass sie auch, trotzdem ist sie auch irgendwo relativ nicht getrennt. Aber in unserer praktischen Wahrnehmung ist bei der Tasse diese relative Nichtgetrenntheit, die brauchen wir gerade nicht. Wir wollen die Tasse möglichst lange haben, sie soll schön getrennt sein, dass wir da Wasser reinmachen können, trinken können, dass sie nicht kaputt geht möglichst. Aber wir wissen natürlich, wenn wir jetzt hier 5000 Grad Celsius anmachen, schmilzt uns sie weg. Also das zeigt, dass sie eben auch nicht getrennt ist, weil sie geht dann in Beziehung ein mit dieser Wärme. Es muss halt, macht sie so auch, aber es dauert halt Millionen Jahre. Ja. Und weil das halt so ist, hat die Tasse auch durch diese Gleichzeitigkeit von dieser jetzt für uns etwas mehr relativen Trennung und dieser etwas für uns nicht so wahrnehmbare relative Nichttrennung, ist sie trotzdem Transformation. Die ist aber, ne, ist ja extra so gemacht. Wir haben die ja gebrannt und im Ofen gebacken und so, damit die möglichst stabil erscheint. Ne? Und deswegen hat sie auch trotzdem diese beiden anderen Zeichen hier. Das erste Zeichen, also das dritte von links, zeigt im Grunde, wie sich Yang in Yin umwandelt, das nennt man Werden, und das daneben das rechts, das zeigt sich, wie sich Yin in Yang umwandelt, heißt Vergehen. Chinesisch sagt man zu dem ganzen Zeichen links, zu diesem doppelten Getrennten, heißt also Tai Ying heißt das. Das heißt sowas wie das höchste Yin. Das zweite Zeichen mit dem Yang-Zeichen, das heißt Tai Yang, also das höchste Yang. Und das dritte Zeichen mit dem, wo sich Yang in Yin umwandelt, heißt Shao Ying, weil es eine Wandlung ist in Richtung Yin. Und das letzte Zeichen rechts, wo sich das Yin in Yang umwandelt, heißt Shao Yang. Das heißt Umwandlung in Richtung oder Zwischenstufe zwischen Yin und Yang, also in Richtung Yang. Das ist die Transformation. Okay? So. Und das ist halt die prinzipielle Kausalität, also dass Dinge am Ende eben diese Eigenschaften haben. Also im Grunde haben alle Phänomene in der Natur haben eigentlich jetzt, haben wir gesagt, drei Eigenschaften. Sie sind relativ getrennt, relativ nicht getrennt und dadurch in Wandlung. Das sind die drei. Wenn ich dann die Wandlung noch näher angucke, habe ich halt vier, weil es einmal eine Wandlung ist vom System weg und einmal eine Wandlung vom, zum System hin. Ne? Und hier habe ich das nochmal dargestellt, wie man das sehen kann, wie das gemeint ist, wie das immer in Beziehung steht. Ne? Das heißt, die erste Achse, diese Gleichzeitigkeitstrennung Yin-Yang, da ist halt nicht zu erkennen erstmal, aber das, ist, das Prinzip ist erstmal da. Und dann kann ich durch die Beziehung, dass ich sage, ich setze etwas zu mehr Trennung in der Beziehung, ergibt sich das relative Getrennte. Das, und das Nicht-Trennte gilt aber weiter, dadurch bleibt es real und bleibt im Fluss. So kann man das aufbauen, das will ich aber jetzt nicht machen, aber das machen wir dann in unserem Grundunterricht sehr ausführlich. Wer das nochmal wiederholen muss, kann das machen. Aber ich wollte es hier nochmal hinschreiben, dass man sich erinnert, worum es geht, wie die Grundwandlungen von Yin und Yang funktionieren. So, daraus machen wir dann das Wandlungsphasenmodell. Und dazu bringen wir dann, weil, schaut mal auf diesem Bild hier oben, haben wir immer diese Beziehung. Das sieht man schon bei dem ersten Yin-Yang-Bild. Dann habe ich ja diese Pfeile gemalt und sagt hier mehr in Beziehung zu Trennung oder mehr in Beziehung zu Nichttrennung. Und das ergibt dann die Dinge. Ne? Schaut mal, wenn ich oben dieses Yin-Zeichen, oben links Yin-Zeichen, dann der Pfeil zu, also das heißt im Grunde, wenn ich den Trennungsaspekt zu mehr Trennung in Beziehung setze, erhalte ich halt dann dieses relative Trennungsding, das doppelte Trennungszeichen. Und wenn ich das mehr Yang-Zeichen ganz rechts mehr in Beziehung setze zu noch mehr Nicht-Trennung, also noch mehr Yang, dann habe ich wieder doppeltes Yang und damit habe ich eine relative Nicht-Trennung. So macht man das, also immer in Beziehung. Und diese Pfeile, diese Beziehungspfeile, das ist immer wie etwas in welcher Beziehung ist. Und diese Beziehung muss ich darstellen können und deswegen habe ich bei den Wandlungsphasen nicht nur diese drei, also Nicht-Sein, Sein und Werden-Vergehen, um das mal als einzunehmen, sondern ich brauche dann auch die Perspektive und die Perspektive malt man in der sogenannten Vorhimmelsequenz in die Mitte, weil die sozusagen ausschlaggebend ist, was was ist. Erst durch die Perspektive ergibt sich, was ist jetzt Trennung, was ist nicht Trennung. Das kennen wir im Alltag total viel. Wenn zum Beispiel, kann ja sein, dass zum Beispiel, wenn ich sage 35 Grad, dann bedeutet, also Celsius, ne, dann bedeutet das erstmal alleine nichts, aber erst durch eine Beziehung ist es dann für den einen ist es dann super warm, für den anderen ist es super kalt. Okay, das hängt auch von der Beziehung, also von der, ja, von der Beziehungnahme zu etwas anderen. Dadurch, davon hängt das ab. Und deswegen braucht dieses System, damit es das Prinzip auch praktisch wird, immer die Beziehungskomponente, die wir dann in den Wandlungsphasen Erde nennen. Ne? Hier habe ich es erstmal noch gar nicht so genannt. Das ist das, was dahinter steckt. Und das hat man dann in einigen Zeiten in China mit diesen Bildbegriffen benannt. Also für Nichtsein Feuer, für Sein Wasser, für Vergehen Holz, für Metall Werden. Andersrum, für Werden Metall und für die Beziehung halt Erde. Aber das hat man nicht immer so gemacht. Es gab auch Phasen, da hat man nicht Feuer dazu gesagt, sondern hat einfach gesagt roter Drache und für Wasser schwarzer Drache. Man hat auch manchmal für Wasser Schildkröte gesagt und für Nichtsein hat man Phönix gesagt. Also es gibt unwahrscheinlich verschiedene Varianten, wie das bildhaft auszudrücken. Und wir benutzen halt die, weil die auch relativ populär sind. Aber man hätte auch andere nehmen können. Ne? Es geht um das Wesen dahinter. Und ihr seht einmal hier diese Formelsequenz, die ist ganz wichtig, um zu verstehen, dass Erde, also diese Beziehung, einmal überhaupt die Kausalität dann sinnvoll macht, dass ich überhaupt dadurch erstmal weiß, was was ist. Und dann muss ich Erde aber nochmal zwischen Feuer und Wasser einordnen, weil auch das relative System selber ja dann auch immer wieder nochmal eine Beziehung hat zu anderen Systemen und die Achse muss ja auch dargestellt werden. Deswegen haben wir Erde zweimal. Ja. Und dass es genau da eingemalt wird zwischen Feuer und Wasser, kann man auch gut erklären, das hat was zu tun damit, wo das System sozusagen seine Beziehungsfähigkeit am leichtesten hat, wo das System sozusagen transformationsfähig ist, wo das System sich öffnet. Ne? Aber diese Wandlungsphasen sind eigentlich nur dazu da, diese Stadien, also uns geht ja um diese Stadien hier, darzustellen, ne? Dass man weiß, okay, es gibt also jedes Phänomen, jeder Mensch hat also eine relative Seinsstabilität, hat eine relative Nichtseinsstabilität, hat einen Werden-Aspekt und einen Vergehen-Aspekt. Und damit, weil ich ja halt die Verhältnisse dann in Beziehung setzen muss, habe ich also diese fünf. Ja, hier aber die Striche nochmal, was immer die Beziehungen sind. Und dadurch kann ich alles darstellen. Das heißt, dieses Yin-Yang-System ist also eine Methode, mit der ich alles, was ich erklären will, ausdrücken kann in Trennungs- und Nicht-Trennungsverhältnissen und es aber in Beziehung setzen muss auch. Ich kann also einfach irgendwas zu sagen, ist Yin, macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss immer wissen, in Beziehung zu was ist das Yin oder in Beziehung zu was ist das Yang. Wenn ich das alleine ohne die Beziehung angebe, ist es faktisch wertlos. Ja, also diesen Erde-Aspekt, die Beziehung, muss ich immer mitwissen im Grunde. Ich muss immer wissen, wenn ich rede, das ist Yang und das ist Yin, muss ich diesen Erde-Aspekt verstehen und wissen im Gegenüber, was ist es denn jetzt eigentlich Yin oder Yang. Einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel sagen würde, dass man sagt ja zum Beispiel, kann man ja über Ernährung reden, wenn ich ja zum Beispiel sagen würde, sagen wir mal, man könnte sagen, Fleisch ist nach der Transformation mehr Yang als Obst, ne? Und dann könnte ich aber sagen, in Beziehung zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Obst bin, sind aber zum Beispiel Erdbeeren, wären zum Beispiel mehr Yang als zum Beispiel Himbeeren. Ne? Sowas könnte man machen. Aber dann weiß man natürlich, dass in das ganze Beziehungsding eingeordnet, sind natürlich Erdbeeren trotzdem immer noch mehr Yin als jedes Stück Fleisch. Also es ist eine Frage der Beziehung wieder untereinander. Ja? Also es ist immer eine Frage der Beziehung. Wir haben dieses einfache Bild immer mit Berg, See und Wind. Ne? Wenn ich sage zum Beispiel, ein See hat ja sozusagen eine bestimmte Stabilität, also flüssig, Berg ist stabil, Wind ist am instabilsten, ne? So als Bild mal. Dann könnte ich sagen, okay, weil der See eine Beziehung zu dem Berg hat, kann er sich seine Art der Stabilität überhaupt ermöglichen. Und gleichzeitig hat er eine Beziehung zu dem Wind und dadurch ist er genau dazwischen. Wenn der Berg jetzt, der sozusagen das Stabilere ist für den See, der könnte auch wieder eine Beziehung haben zu einem noch stabileren Berg, dann wäre der erste Berg der See für den zweiten Berg. So könnte man denken. Also es ist immer eine Frage der Beziehung. Okay? Könnt ihr mal so durchspielen. Gut. Dann praktisch diese Perspektivendenkweise mit den Wandlungsphasen, das ist also am Ende sehr praktisch, weil wir dadurch natürlich genau sagen können, wenn wir Phänomene beschreiben, dann müssen wir im Grunde, wenn ich ein Problem habe, muss ich herauskriegen, welche Verhältnismäßigkeit von Trennung und Nichttrennung auf welcher Achse und auf welcher Bewegungsrichtung nicht funktioniert. Und deswegen muss ich genau verstehen, was mit diesen Wandlungsphasen gemeint ist. Muss also dann genau verstehen, dass also zum Beispiel, dass die Wasserwandlungsphase, haben wir ja gesagt, ist diese relative Trennung und dieser Seinsaspekt und die Feuerwandlungsphase wäre der relative Nichtseinsaspekt in einem selben System. Ne? Also anders ausgedrückt, Mensch hat also eine gewisse Stabilität, also dadurch habe ich eine Grundstabilität und kann sozusagen das Gefühl haben, ich bin derselbe wie gestern so grob. Und wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann gibt es jetzt nicht einen Konflikt gleich, ob ich zum Apfel werde oder Apfel zu mir, sondern ich kann den essen, der Apfel wird zu mir und ich bin happy danach. Und ich kann mich mit Menschen unterhalten, ich kann kommunizieren und so, und ich kann mich austauschen, ich kann mich in Beziehung setzen, ich kann in Transformation sein, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit eine gewisse Stabilität und kann mich zwar verändern, aber ich kann auch meine Stabilität halten. Und das heißt, zum einen brauchen wir also Stabilität, sonst könnten wir keine auf uns bezogene Transformation haben. Aber gleichzeitig, wenn wir absolut stabil wären, dann könnten wir natürlich mit nichts transformieren, dann wären wir aber wieder ohne Bedingungen existent und damit wieder allumfassend und dadurch wieder auch nicht existent. Das ist das Ding von vorher. Mit anderen Worten, wir brauchen eine relative Stabilität, ja, aber nicht zu doll und auch nicht zu wenig. Und gleichzeitig müssen wir als Mensch aber auch eine gewisse Instabilität haben. Das heißt, eine Instabilität nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von, wir müssen eine systemische Flexibilität haben, dass wir uns auch verändern können. Wenn wir zu stabil werden, könnten wir uns nicht verändern. Und dann würden wir natürlich krank werden. Also das heißt, wenn wir eine gewisse Flexibilität haben, Instabilität, können wir uns halt dadurch systemisch verändern, wir können in Beziehung gehen, wir können mit Sachen in Transformation gehen und können uns anpassen an Realität. Wenn wir jetzt zu instabil wären, das wäre auch wieder nicht gut. Dann würden wir unsere Stabilität nicht halten können und alle irgendwas, was uns passieren würde, jeder Windhauch, jeder Apfel, den wir versuchen zu essen, würde uns destabilisieren und uns verändern zu stark. Also ist die Gesundheit liegt in der Verhältnismäßigkeit von Stabilität und Nichtstabilität. Ja? Und durch diese Gleichzeitigkeit der Stabilität und Nichtstabilität ist halt Transformation da. Und diese Transformation, sag's nochmal, hat eben diese zwei Hauptrichtungen. Einmal so eine vergehende Richtung, weil ich nicht absolut stabil bin, vergehen Dinge auch an mir. Und weil ich aber nicht absolut stabil bin oder aber auch stabil ein bisschen bin, kann ich aber auch wieder werden. Und dieses Werden sollte durch den Kontakt und den Austausch mit der Umwelt dann mich erneuern und so zyklisch dann sozusagen mich wieder hervorbringen. Ne? Also ich vergehe den ganzen Tag, gehe aber dadurch in Beziehung mit der Umwelt und ziehe dann sozusagen aus der Umwelt wieder neue Aspekte heraus und werde dadurch wieder zu einer neuen Version meiner selbst. Und das geht halt so lange gut, bis wir auf dieser stabilen Ebene einen bestimmten kritischen Punkt erreichen, wo wir auch diese Stabilität dann irgendwie wieder in Beziehung setzen müssen. Das wäre dann sozusagen, wo man stirbt. Ne? Dann irgendwann muss ja das System, kann ja nicht ewig seine Stabilität, auch nicht seine relative Stabilität halten. Sonst würde ja da so eine Endlosstagnation sich ergeben. Also das ist so dieser Grundgedanke. Und man hat dann sozusagen, wenn ich diese Ebenen von Stabilität und Nichtstabilität erstmal so ausdrücke, in so einem Dreieck oder so einer Pyramide, dann sind wir, man macht das deswegen, um zu zeigen, dass wir halt mehr stabil sind. Wir sind also mehr stabil als instabil. Ne? Also nicht gleichermaßen, sonst wäre eben auch wieder alles ein komischer Konflikt, sondern wir haben erstmal eine höhere Stabilität. Ne? Wir werden geboren als Mensch und haben darin eine hohe konzeptionelle Stabilität. Und dann können wir uns aber trotzdem, weil wir gleichzeitig instabil sind, mit der Umgebung auseinandersetzen und können Dinge aus der Umwelt erlernen und können uns mit der Umwelt auseinandersetzen und in Beziehung setzen wieder, in Differenzierung zur sozusagen Erbkonstellation. Ne? Und das machen wir die ganze Zeit. Und deswegen nochmal, haben wir also diese sehr stabile Ebene, die nennen wir dann Jing-Ebene in der chinesischen Medizin. Wir haben diese sehr instabile Ebene, die nennen wir erstmal dann Qi-Ebene. Und diese Ebene dazwischen, diese Transformationsebene, nennen wir Xue-Ebene, weil das die transformative Ebene ist, die sich ergibt durch beides. Ne? Aber schaut mal, dieses Bild, was wir gerade gemacht haben, ist eigentlich im Kleinen, also auf den Mensch bezogen, dasselbe wie vorher, was ich im Großen gesagt habe, dass der Mensch zwischen Himmel und Erde ist. Ne? Also wir haben einerseits, sind wir als Mensch insgesamt die Xue-Ebene, wenn man so will, in Bezug zur Umwelt Yang und Umwelt Ying. In uns selbst haben wir aber auch natürlich diese drei Ebenen, wo wir dann auch selber ein bisschen Himmel und ein bisschen Erde haben, im Sinne dieser Stabilität und Instabilität. Das sind natürlich jetzt viele Begriffe, die man so durcheinander schmeißt. Und da muss man aufpassen, was was ist. Aber deswegen haben wir diese Begriffe hier, dass wir sagen, okay, wir nennen also diese Wasserebene, Wandlungsphasen, ne, hier Wasser, diese Seinsebene, die ja die dadurch sich auszeichnet, dass wir da diesen Seinsaspekt haben und dieser Seinsaspekt besteht in der relativen Stabilität unserer Trennungs- und Nicht-Trennungsaspekte. Ne? Weil Wasser ist ja nicht nur Trennung, das ist immer der Denkfehler, sondern Wasser ist ja Yin und Yang, aber die Stabilität daran, also ist die stabilste Trennungs- und Nicht-Trennungskonstellation, die man hat. Und die beschreibt man dann als Kausalbegriff, als Jing-Ebene. Also Jing-Ebene ist eigentlich nur ein kausaler Begriff, wo man die Stabilität des Prozesses ausdrücken will. Weil Wasser ist der Begriff für die Konstellation von Yin und Yang eigentlich. Und Jing ist der Prozessbegriff für die Flussprozessstabilität innerhalb dieser Yin-Yang-Konstellation. Und die Xue-Ebene, da geht es eigentlich um die Holz-, Metall- und Erde-Wandlungsphase. Da geht es also um die Transformation von Yin und Yang. Da ist Yin und Yang transformatorisch. Und wie wir ja schon gesagt haben, wir haben in dieser Xue-Ebene haben wir also einmal die Transformation vergehend, also von System weg, und einmal werden von System hin. Also Holz ist ja vom System weg, Metall zum System hin und Erde ist die Beziehung, also haben wir alle drei hier, die Transformationsachse. Und deswegen ist die Xue-Ebene einmal sozusagen transformatorisch werdend auf die Jing-Ebene und vergehend zur Qi-Ebene, wenn man so, ne? So könnte ich das vorstellen. Und diese Xue-Ebene ist der Begriff für die Stabilität der Transformation auf dieser Ebene. Also Jing-Ebene hat also eine höhere Stabilität als Prozess, also die Prozesse sind auch langsam entsprechend. Und die Xue-Ebene hat schon eine schnellere Transformation, wenn man so möchte. Und die ist etwas instabiler, ne? Weil es ist ja diese Transformationsebene. Und die Qi-Ebene, die jetzt wieder aus dieser Feuerwandlungsphase kommt, mit der höchsten Nichtseinskomponente, also dieser Instabilität am höchsten, hat im Grunde die schnellste Transformation und die höchste Instabilität. Und die bezeichnen wir dann auf der Kausalachse wieder als Qi-Ebene. Ja, also so ist das alles gemeint. Und diese Ebenen, das ist so ein bisschen der Schlüssel für die ganze chinesische Medizin, dass man diese Ebenen versteht. Ne? Das brauchen wir ja diagnostisch und so, dass wir auseinanderklabüsseln kriegen, auf welcher Ebene was ist, was sich in welcher Ebene bewegt. Das braucht man für Akupunktur, für Kräuterkunde, für Übung, für alles. Ja. Das sind so ein bisschen, ich mache das jetzt ja gerade im Schnelldurchlauf, nicht? Aber wie gesagt, wer da das Gefühl hat, sich wirklich zu wenig mit auszukennen, dann muss man das nochmal in der Tiefe sich angucken. Und ich mache das jetzt hier wirklich gerade so als Antipper, damit jeder merken kann, oh, da muss ich nochmal rein. Oder sagt, oh nee, das habe ich abgehakt, da bin ich erstmal okay mit, kann ich schon mal mit arbeiten und dann mich dadurch weiterentwickeln. Oder jemand sagt, nee, ich muss da nochmal reinkommen, bevor ich da überhaupt weiterkomme. Also die drei Ebenen ist ein ganz wichtiger, das ist ein Schlüsselkonzept, Aspekt, was sich aus diesem Gleichzeitigkeits von Yin und Yang ergibt. Ne? Es ist immer dasselbe, es ist nur immer spezifisch daran angewandt. Okay, also nochmal, bei dieser Jing-Ebene geht es um die Wasserwandlungsphase, kausal ausgedrückt. Und die Wasserwandlungsphase ist die an jedem System die stabilste Trennungs- und Nicht-Trennungskonstellation. Ne? Und bei der Qi-Ebene gibt es in die Feuerwandlungsphase, geht es um die bei jedem Menschen existierende instabilste Trennungs- und Nicht-Trennungskonstellation. Und die Xue-Ebene ist genau dazwischen, ne? Von der Stabilität her gesehen. Also die werden und vergehende Achse. So, okay. Und als Übung könnte man jetzt sich überlegen, was hat man für eine Prozesse und wie sind die stabil oder nicht stabil gegenüber anderen Prozessen. So kriegt man das dann raus. So, sowas muss man dann trainieren im Grunde. Ne? So macht man das. Diese Wuxing-Anwendung, ich habe hier geschrieben, jeder funktionale Prozess und jede physiologische Struktur wird durch dieses Verhältnis von Sein und Nichtsein werden vergehen und diese Beziehungsachse beschrieben und erklärt. Und Gesundheit ist praktisch das, was man meint, wenn diese Transformation des Menschen in Beziehung zur Umwelt zeitgerecht, maßgerecht und beziehungsrichtig abläuft. Dann bin ich gesund. Und wenn das stagniert im Grunde, dann bin ich krank. Ne? Also wenn es nachhaltig stagniert. Und die chinesische Diagnostik im Grunde beschreibt eigentlich diese disharmonische Stagnation, die dann da ist, ja, hinsichtlich dieser Anpassung an die Realität und sucht, welche Bedingungen ermöglichen diese Art von Stagnation. Ja? Und die chinesische Therapie zielt also darauf ab, diese Bedingungen, die ich dann als relevant entdeckt habe, zu verändern und stimuliert die Stagnation, dass sich die Prozesse wieder regulieren. Das ist eigentlich, was man macht. Und das mache ich halt so, dass ich halt sagen kann, dass jedes Phänomen in der Realität hat natürlich verschiedene Beziehungen zu anderen Systemen. Und je komplexere Beziehungen man hat, umso komplexer ist das System. Und im Grunde ist das, was wir dann, wie wir es westlich machen, dass wir unsere komplexe Anatomie und Physiologie untersuchen, bis ins kleinste Detail. Diese vielfältigen Strukturen, die wir so entdecken können und so, und irgendwelche Säuren und irgendwelche Hormone und all sowas, und Knochen und Gewebe und Zellen und sowas alles. Diese Komplexität in der Struktur ist im Grunde genau die Manifestation, also ist es die Entsprechung der Komplexität unserer Beziehung, die wir haben. Also ein Phänomen wird auch in seiner Struktur immer genauso komplex sein, wie es komplexe Beziehungen hat. Also alle unsere inneren Strukturen sind eigentlich Manifestationen von den komplexen Beziehungen. Und die wichtigsten, gröbsten, die man erstmal braucht, Beziehungen, die stehen hier drauf. Das sind die sogenannten Schnittstellen. Diese Schnittstellen benutzen wir, um wichtige Beziehungen, die wir brauchen, um diese Komplexität des Menschen zu erfassen, darzustellen und auch zu beurteilen. Das ist ja Das sind die Beurteilungsschnittstellen, an denen man diese Qualität von Trennung und Nichttrennung dann klar macht. So wie ich also westlich eine Anatomie und Physiologie habe, die ich definiere und dann im Vergleich, habe ich schon erklärt, beurteile den Zustand des Menschen, so muss ich chinesisch eine qualitative Beurteilung machen. Also ich muss diese Schnittstellen qualitativ beurteilen können, um auf die Gesamtrealität des Menschen einen Schluss ziehen können. Dafür brauche ich diese Schnittstellen. Also muss ich also zweimal lernen Chinesisch. Einmal muss ich lernen, welche Stabilitätsbedeutung diese Schnittstellen haben. Jetzt könnt ihr euch also überlegen, wie beeinflusst welche Stabilität genau die Schnittstelle. Und ihr ahnt natürlich, dass natürlich jede von diesen Schnittstellen von allen Stabilitäten beeinflusst wird, also von allen diesen Ebenen. Aber ihr müsst halt rauskriegen, auf welcher Weise und welcher im Maße. Und dann nachher ergeben diese Schnittstellen auch dann die in der Diagnose, dann diagnostischen Bereiche, die man sich anguckt, um dann wiederum diese Schnittstellen und diese Prozessstabilitäten zu beurteilen. Das ist, was man macht. Ja, ja, okay, das ist erstmal das. Und wenn ich jetzt also den Menschen mir so erkläre, dass ich sage, der Mensch ist also ein transformatorisches, eine relative Konstellation von Trennung und Nichttrennung, die gleichzeitig in ständiger Wandlung ist, dann ergibt das ja auch noch einen bestimmten Blick auf den Menschen rein von dieser Wandlungsrealität. Also einerseits kann ich ja sehr konkret werden mit den Schnittstellen, die ich natürlich brauche für die Beurteilung dieser Wandlungsrealität, aber ich kann diese Wandlungsrealität auch nochmal grundsätzlicher ausdrücken. Und das macht man so, dass man sagt, der Mensch hat also durch diese drei Ebenen der Stabilität haben wir also drei hauptsächliche Transformationsachsen, ja, wie der Mensch in Beziehung zur Realität steht. Und das ist einmal diese, ne, logisch, Wandlungsphasen wieder, diese Feuer-Wasser-Achse. Also der Mensch ist also einerseits eingeordnet in, sagte ich am Anfang schon, in diese Himmel-Erde-Achse, also im Außen gedacht jetzt nochmal, Mensch zwischen Himmel und Erde. Und diese Himmel-Erde-Achse, da meint man, das ist halt schwierig, dass man hier teilweise dieselben Wörter hat. Also Erde ist hier wieder, ne? Und hier meint man aber tatsächlich jetzt die Erde, also unsere Yin-Umgebung, wobei man in den Wandlungsphasen mit Erde die Beziehung meint, ne? Deswegen ist das manchmal so ein bisschen verwirrend mit den Begriffen hier. Aber das kriegt ihr dann schon nach und nach hin. Also diese Himmel-Erde-Achse, da meint man mit Himmel die Yang-Umgebung, also die instabilere Umgebung. Und mit Erde meint man die Yin-Umgebung, also die stabilere Umgebung. Deswegen habe ich hier geschrieben, Feuer, Wasser, ne? Im Außen ist das. Und das entspricht unser Oben und Unten. Ne? Also das ist praktisch der Mensch. Wir können auch praktisch auf unserem Erdenball stehen und fallen nicht um und fliegen auch nicht weg. Das heißt, wir sind in einer Beziehung zum externen Yang und zum externen Yin. Das ist die erste Achse, die existiert. Deswegen wisst ihr ja, kann ich in Australien stehen oder hier oben in Mecklenburg und stehe immer richtig rum, weil jeder Mensch, egal wo er steht auf der Erdkugel, hat eine Beziehung zum externen Yin, also zur Erde, wird also da ran transformiert und weg zum externen Yang, also wo es dann instabiler wird. Deswegen stehen wir alle richtig rum und hat das Gefühl, steht auf dem Kopf, weil oben und unten ergibt sich halt nicht durch irgendeine Festlegung, was oben und unten ist, sondern immer dadurch, oben ist immer da, wo die höhere Instabilität in Beziehung ist zu mir und unten ist da, wo die höchste Stabilität in Beziehung ist zu mir. Das ist was Wesentliches. Deswegen kann man ja im Weltall irgendwie durch Rotation so eine künstliche Gravitation erzeugen, theoretisch. Und dann fühlen sich alle wieder oben und unten. Ne? Versteht ihr? Aber es gibt ja kein wirkliches Oben und Unten, sondern es gibt nur durch Beziehungen oben und unten. Ne? Und das ist dann immer da, wo etwas stabil ist in meiner Beziehung oder oben ist dann da, wo etwas nicht stabil ist. Das ist eigentlich, wie es läuft. So. Und das ist die erste Achse der Transformation, also diese Oben-Unten-Achse. Ne? Könnt ihr es mal angucken, habe ich dazu ein Bild? Hier. Ne? Das Bild habe ich mal so einen kleinen Skelettmann hier hingemalt. Also wir haben diese Hauptachse, in der der Mensch sozusagen eingeordnet ist, in das externe Yang, in das externe Yin, Himmel und Erde, ist diese vertikale Achse. Ne? Also dass wir oben und unten haben, dass wir einerseits in Beziehung zum Himmel sind, andererseits in Beziehung sind zur Erde. Und weil wir zu beiden Achsen in Beziehung sind, können wir aufrecht stehen. Ja? Wir stehen eben nicht aufrecht durch Muskelbänder sehen, nur das denkt man immer so, aber es ist halt gar nicht so. Sondern in Wirklichkeit, das zeigt sich zum Beispiel bei vielen Gelenkserkrankungen nachher auch, dass wenn ich zum Beispiel meine Gelenke künstlich nachbeulen wollte, bauen wir die ja eigentlich anders. Ne? Dann bauen wir die ja richtig wie bei einer Maschine im Grunde. Und bei einer Maschine habe ich halt natürlich, weil ich Maschinen ja aus ihrem stoffwechseltechnischen, also aus ihrem normalen Stoffwechsel heraustrenne, haben sie diese ihre normale Himmel-Erde-Beziehung weniger. Und dadurch ist natürlich dann die Last eine andere. Und wenn ich also ein künstliches Kniegelenk mir bauen würde, dann habe ich das ja eben, weil es halt künstlich ist, hat das Gelenk keine Stoffwechselbeziehung wie mein richtiges Gelenk und damit ist die Last eine andere und deswegen muss das auch entsprechend stabil sein. Aber unsere Gelenke sind nicht so. Wenn die so wären, würden die total schnell abnutzen. Sondern unsere Gelenke haben eigentlich keine wirkliche aufeinandersitzende Last, dass immer so Reibung entsteht. Das denkt man halt oft so, ist aber eigentlich gar nicht so. Sondern durch unsere Beziehung zum Außen sind wir faktisch wie so ein, dieses Bild sage ich immer, wie so eine Wasserpflanze unter Wasser, die so steht weil die wird mitgetragen vom Wasser. Wenn ich das Wasser ablassen würde, dann fällt die Pflanze um. Und wir wären genauso. Also wenn wir unser Yang-Umgebungswasser sozusagen an Anführungsstrichen ablassen würden, dann fallen wir um. Wir als Menschen können stehen, nicht weil wir nur Muskelbänder sehen haben, nee, und Knochen, sondern weil wir durch unseren Stoffwechsel, weil wir transformatorisch mit der Umwelt in eine Beziehung gehen und durch die Beziehung, durch diese transformatorische Beziehung zur Umwelt, mit der Umwelt in Beziehung sind, dass wir auch von der Umwelt gehalten werden und sowohl hochgehalten werden, als auch runtergehalten werden. Also die Beziehung zum externen Yin, also Erde, lässt uns sozusagen eine Stabilität nach unten haben und die Beziehung zum Himmel, zum externen Yang, lässt uns eine Stabilität nach oben haben. Ja, also, und wenn diese Beziehung unterbrochen wäre, dann würden wir wie die Wasserpflanze umfallen. Ja, und diesen Aspekt untersucht man in der chinesischen Medizin und sagt, okay, also ist die Gesundheit des Menschen, sagt ja schon, abhängig von der Zeitnahigkeit, Maßhaftigkeit und Beziehungsrichtigkeit dieser ständigen Transformation ins Yang hinein und wieder raus, ins externe Yin hinein und wieder raus, also diese ständige Wandlung zwischen Himmel und Erde. Das ist der ganze Clou der ganzen chinesischen Philosophie, dass der Mensch beschrieben wird in dieser externen Yin-Yang-Umwelt, in dieser Himmel-Erde-Beziehung. Und dadurch ist auch am Ende Akupunktur, ich nehme das jetzt mal kurz voraus, das ist der Gedanke dahinter, dass man also diese Beziehung zur Umwelt zulassen will durch Akupunktur. Es gibt ja auch moderne Akupunktursysteme, wo so Leitbahnen erfunden wurden, die man so erscheinen lässt, als ob die so wie so ein inneres zirkulatorisches System sind, analog von wie so ein Blutgefäßsystem oder ein Nervensystem. Das ist ja erst in der Moderne so entstanden, diese Art von Leitbahndenkweise, weil das ja der westlichen Denkweise angenähert werden sollte. Aber die klassischen Darstellungen von Akupunkturbahnen, was ja nicht Bahnen sind eigentlich, sondern das sind ja Zusammenhänge von Beziehungen eigentlich, aber die waren immer Darstellungen von Beziehungen von Mensch in die Umwelt und wieder zurück aus der Umwelt. Also ging immer über den Menschen hinaus. Ne? Es gibt auch Darstellungen davon noch, wo man das auch sehen kann, wo so Bilder sind, wo das immer so dargestellt über die Umwelt hinaus. Aber heutzutage haben wir Bilder, wo es so dargestellt wird, ob das so innerlich zirkuliert. Ne? Das ist also eine ganz andere, das ist eher so eine westliche Denkweise. Aber diese Achse hier, was ich gerade erkläre, mit dieser Himmel-Erde-Achse, das ist die erste Grundlage, die wir brauchen für Akupunktur. Das heißt, der erste Ansatz für einen Akupunktur-Menschen, der das gerne anwenden wollte, wäre, dass er versucht, mit dieser Nadelung diese Beziehung zu stimulieren. Das ist die erste Achse. Ja? Also oben unten. Ne? Und oben unten heißt immer über hinaus. Die zweite Achse der Transformation wäre die Wasserebene. Jetzt wieder nicht die Wasserwandlungsphase gemeint, ne? Sondern die Menschebene ist damit gemeint. Himmel, Erde, Mensch dazwischen. Die heißt aber auch Wasserebene, einfach nur, weil das ist ein Bild für die Stabilität. Ne? Ähnlich wie im Griechischen, gasförmig, fest, flüssig. Ja, also ist nicht das Wandlungsphasenbegriff jetzt hier. Und diese Ebene, diese Menschachse, ist ja wieder dann die Transformationsachse, haben wir schon gesagt, also Erde, Holz und Metall, was wir auf unserem Dreieck Xue-Ebene genannt haben übrigens. Ne? Und das ist die Hinten-Vorn-Achse. Ja? Das heißt, wir haben also diese vertikale Achse, Himmel-Erde. Und dann haben wir aber auch eine horizontale Achse. Nur mal so als Beispiel, zum Beispiel eine Butterblume, hat eine sehr starke vertikale Achse. Die wächst sehr stark vertikal. Die wächst ganz doll nach unten und nach oben. Und die hat auch ein bisschen eine horizontale Achse. Aber wir als Mensch haben eine viel stärkere horizontale Achse. Eine Butterblume kann ja nicht umherlaufen, sondern die hat in ihrer Himmel-Erde-Position sehr stabil. Ja? Sie hat aber horizontale Sachen, auf jeden Fall. Das hat man ja in der neuesten Zeit gerade rausgefunden, wie Bäume auch horizontal kommunizieren miteinander und all sowas. Gibt's auch alles. Aber die Achse von Bäumen auf der Himmel-Erde-Achse ist mehr stabil als bei Menschen. Deswegen können die sich nicht so ganz so schnell bewegen wie wir. So, und weil wir uns halt aber so stark bewegen, wie wir das machen, haben wir diese Himmel-Erde-Achse, die bleibt ja trotzdem da. Aber wir müssen die Himmel-Erde-Achse, die wir sozusagen immer unterbrechen, durch das Fortbewegen auf der horizontalen Achse, müssen wir natürlich diese vertikale Achse immer wieder korrigieren. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel durch Ernährung Dinge, die diese Achse bedienen, also wie zum Beispiel Pflanzen, verzehren. Und dadurch kriegen wir wieder Zugang zu dieser vertikalen, vertikalen Achse. Versteht ihr? Und durch die Atmung natürlich auch. Ne? Also die Atmung gibt mir mehr einen Zugang zu der Himmelseite und Nahrung mehr zu der Erdeseite. Also ihr müsst euch vorstellen, das klingt ein bisschen abstrus vielleicht, aber es ist ganz real. Also indem ich als Lebewesen mich so entwickelt habe, dass ich in meine Position wechseln kann, mindere ich ja die Himmel-Erde-Achse, also die vertikale Achse. Das heißt, ich muss die dann entsprechend wieder kompensieren und ausgleichen. Und das mache ich halt über Atmung und Ernährung. Klar? So, und dann haben wir diese zweite Achse. Ne, da kann ich auch mal das Bild nochmal zeigen. Ne, das sieht man jetzt vielleicht nicht so trefflich, aber wenn ich das jetzt so sagen würde, an diesem Bild, schaut mal, wenn wir sagen vertikale Achse, dann ist es ja, dass wir in Beziehung haben zum Himmel und Beziehung zur Erde haben. Und weil wir beides in Beziehung haben und Transformationen weg vom System und hin zum System haben, brauchen wir diesen Beziehungspunkt. Und der Beziehungspunkt ist unser eigener Tai-Ying-Punkt und das ist das Becken. Also das Becken ist so dieser Umkehrpunkt. Also der Becken ist das höchste Ying, also das ist der Punkt der höchsten Trennung zur Umwelt. Deswegen ist zum Beispiel auch, sind da auch die Geschlechtsorgane, weil das ist die am meisten getrennte Beziehungsangebot, was wir stellen. Oben im Kopf haben wir Sprechen, Sehen und so weiter. Das sind viel mehr Beziehungsangebote, die wir einfach viel leichter anbieten, aber Geschlechtlichkeit bieten wir, ist am meisten getrennt, ne? Deswegen ist das im Becken. Und der Becken hat die höchste Stabilität vom Knochen, hat die größten Knochen, das ist die größte systemische Seinshaftigkeit, die größte systemische Abgrenzung zur Umwelt. Deswegen ist auch da klassisch das Dan Tien, das ist dieser Umkehrpunkt, von wo aus wir sozusagen vergehen, wo unsere Holzphase beginnt und wohin die Metallphase dann wieder zu Wasser wird. Und also wir haben also genau genommen vom Becken zum Kopf eine Zunahme an Yang, also an Instabilität. Und gleichzeitig haben wir vom Becken zum Fuß eine Zunahme der Instabilität. Nur dass halt die Instabilität vom Becken zum Kopf, die zunimmt in Beziehung zum externen Yang. Und die Instabilität, die zunimmt vom Becken zum Fuß, ist die Beziehung zum externen Yin. Ja, also vom Kopf her ist unser höchstes, ist das Yang bei uns in Beziehung zum externen Yang und im Fuß zum externen Yin. Fuß zur Erde, Kopf zum Himmel. Da ist die Beziehungsachse. Okay, versteht ihr? Das ist die Hauptachse. Und das ist zum Beispiel das allererste, was man klassisch in der Akupunktur bedienen würde, nur diese Achse. Ne? Diese Achse wäre das allererste, was das Gröbste, wenn man so will. Ne? Also das Allergröbste, was ich machen könnte, wäre diese Achse stimulieren. Ne? Und die kann ich auch nie vergessen. Die ist immer da. Ich musste die auch immer überprüfen. Also würden alle anderen Achsen würden weniger wirken, wenn die Achse nicht erstmal ordentlich wäre. Und jetzt habe ich ja die Vorne-Hinten-Achse erwähnt, die horizontale Achse. Das wäre die Achse, das Ägypten vorne-hin. Weil wir uns also bewegen über die Gegend, haben wir eine sehr ausgeprägte Vorne-Hinterseite. Also wir haben also vorne unsere Kommunikation, wir essen so, wir gucken so, wir riechen so, sprechen so, agieren nach vorne. Und deswegen ist unsere Rückenseite ist also verhältnismäßig mehr getrennt als unsere Vorderseite von Umwelt. Und ich hatte ja gesagt, Becken, denkt nochmal dran, ist also am meisten getrennt von Umwelt, am weitesten weg von Umwelt. Ne? Beziehung nimmt zu zum Kopf, Beziehung nimmt zu zum Fuß, aber Beziehung nimmt zum Kopf zu zum Yang, zum Fuß zum Yin. Und das Ding haben wir jetzt nochmal auf einer niederen Bedeutungsebene mit hinten und vorn. Also alles im Rückenbereich, inklusive Arme und Beine. Wenn ihr euch so hinstellt, wie der jetzt hier gerade steht, dann habt ihr, das ist alles vorne, was ihr seht. Wenn ich das jetzt einmal umdrehen würde, hättet ihr einmal hinten. Ne? Also alles, was hinten ist, ist damit wieder etwas getrennter, aber immer im Rahmen dieser Achse, dieser ersten Achse. Ne? Also sekundär. Alles, was hinten ist, ist also mehr getrennt und alles, was vorne ist, ist mehr in Nichttrennung. Und damit habe ich auch wieder eine Transformationsrichtung, nämlich eine horizontale. Auch einmal wieder Holz weg vom System und Metall hin zum System. Aber das im Rahmen dieser ersten Achse. Und alle unsere horizontalen Aktivitäten dürfen nicht die Vertikale kaputt machen. Und das passiert im Alltag ganz doll viel, dass wir ganz doll arbeiten und nach vorne gerichtet sind und deswegen die Feuer-Erde-Achse manchmal unterbrechen. Okay, und deswegen gibt es halt ganz viele Übungssysteme, die eben ganz doll stressen diesen Punkt, dass man diese Hauptachse erhalten muss, wenn man eine Vorwärtsachse macht. Okay, das ist also diese Ebene. Und dann haben wir die sogenannte, die dritte Haupttransformationsachse, das ist die Hier steht wieder Wasser, ne? Das ist auch nochmal von dieser Schwerebene, auch nochmal die Menschebene. Aber bemerkt den Unterschied. Ich habe da geschrieben, bei der zweiten habe ich geschrieben Erde, Holz, Metall, weil es um diese Beziehungsrichtung geht. Und bei der dritten habe ich geschrieben Holz, Metall, Erde, weil es da mehr geht um die Ausrichtung durch Werden und Vergehen. Und dadurch entsteht eine Links-Rechts-Dynamik. Das heißt, wir sind nach rechts ausgerichtet. Also mit anderen Worten, der Mensch transformiert einerseits auf dieser vertikalen Achse nach oben und nach unten und zurück. Dann agiert er sekundär auf der horizontalen Achse nach vorne und zurück. Und in der dritten Instanz, also dritte Sache, wäre dann nach rechts und dann erst nach links. Also nach rechts und zurück sozusagen. Also, ne? Und diese Rechts-Links-Geschichte ist einfach auch deswegen da, weil wir auch in der Transformation, es geht ja immer in Richtung instabil. Es ist also instabiler oben am meisten, instabiler vorne am zweitmeisten und instabiler rechts am drittmeisten. Das ist damit gemeint. Und das ist übrigens im ganzen Universum so, alles dreht sich irgendwie nach rechts. Weil es die Richtung ist, wo die Instabilität ist. Und das ergibt dann diese Dynamik, dass man sagt, wir haben so im Becken das höchste Yin, Tai Yin, wir haben im Kopf das höchste Yang, Tai Yang, in Beziehung zum externen Yang. Die Füße haben wir auch in Tai Yang, aber in Beziehung zum externen Yin. Und die Hände, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, ne, sind auch Tai Yang im Grunde, aber in Beziehung zum externen Yang und zum Shao Yang und zum Shao Yin. In Beziehung zum externen Yin und Yang. Das klingt jetzt super kompliziert, glaube ich. Ne? Aber damit ist nur gemeint, weil die Hände, also guck mal, Kopf und Becken ist ganz, Entschuldigung, Kopf und Füße ist ganz klar, Kopf geht mehr in die Richtung, generell in Richtung externes Yang, Füße in Richtung externes Yin. Aber durch unsere nach vorne hinten Richtung haben wir auch Gesicht und auch eine Ausrichtung. Und das macht ja nicht nur unser Gesicht, sondern auch unsere Arme. Wir agieren ja hauptsächlich nach vorne. Deswegen sind die Hände zwar prinzipiell mehr am externen Yang-Bereich dran und gehen auch vom Becken weg in Richtung Yang, körperlich gesehen, aber weil wir selten so rumlaufen, sondern immer nach vorne agieren, haben sie auch was zu tun mit der Xue-Ebene und deswegen mit dieser Shao-Ebene, Übergangsebene. Und Shao-Ebene hat was zu tun mit eben beiden Richtungen. Einmal mit der nach außen Richtung und mit der kommenden Richtung. Deswegen habe ich hier geschrieben, Hände, habe ich geschrieben, haben also auch Tai Yang, also sind auch, die Hände sind auch am yangigsten in Bezug zum Becken. Also könnte man sagen, Becken, Yin, wir werden yangiger zum Kopf, zum Fuß und zum Händen. Aber die Hände sind besonders Tai Yang, weil es eine Beziehung hat zum externen Yang, ja, aber auch zum Shao Yang und Shao Yin. Also auch in dieser Transformation nach hin und zurück. Das ist wichtig zu verstehen. Ja, und das müssen wir bei der Agentur alles überschauen, damit wir wissen, wann müssen wir eigentlich was stimulieren. Also haben wir diese Achsen, ja, das ist das Hauptding und das erste Ding, was wir in der Agentur nachher denken. Diese Ebenen umgesetzt auf die Körperlichkeit in diesen drei Achsen. Die bedienen wir zuerst in der Agentur. Das ist die gröbste landschaftliche sozusagen Qualität oder Wesensheit, die wir dann, also die Wesensheit ist das eine und dann müssen wir die Qualität beurteilen, die wir dann regulieren wollen. Das ist die Basis für die Akupunktur, diese drei Achsen. Ja, und das werden wir jetzt natürlich jetzt, bräuchte ich jetzt keine Sorgen machen, wenn wir jetzt anfangen mit dem Kurs, das war ja heute die Einführung, dann werde ich jetzt praktisch immer Bereiche rausnehmen, also Bereiche an der Hand, Bereiche am Fuß, Bereiche am Kopf, Bereiche am Rücken, Bereiche am Bauch, Bereiche an der Brust und so weiter. Und dann werden wir diesen Bereich, diesen landschaftlichen Bereich ja immer einordnen in diese drei Achsen. Das heißt, wir werden jetzt endlos diese drei Achsen besprechen, immer wieder aus einer anderen Perspektive. Deswegen werdet ihr am Ende die total drauf haben, weil wir jetzt jeden Bereich ja erklären, welche Qualität oder welches Wesen hat dieser Bereich in seiner Beziehung in der Landschaft und dann zur Umwelt. Das müsst ihr also überlegen. Also wenn ich jetzt über Schulter reden würde, müsstet ihr wissen, was ist die Schulter für ein Wesen, mit welcher Qualität in dieser drei Transformationsachsen-Denkweise in Beziehung zur Umwelt. Das muss dann klar sein. Dadurch weiß ich, wie ich die Schulter verwenden kann. Ja. Und trotzdem ist das noch nicht alles, denn es gibt dann auch noch, dass man sich dann neben diesen Achsen innerhalb der Achsen das Wesen der Landschaft anguckt. Das heißt, das Wesen der Landschaft ist ja nicht ganz gleichmäßig. Ist ja nicht so, dass wir Becken haben, ne? Und dann geht es so super gleichmäßig vom Becken, ganz gleichmäßig wandelt sich diese Stabilität um in Stabilität zum Kopf oder zur Hand oder zum Fuß. Ist ja nicht so, sondern es ist ja super, super unterschiedlich. Der gesamte Weg ist zwar eindeutig, also vom Becken zum Fuß, ja, es wird ab so, dass es yangiger wird. Am Becken ist es ganz doll getrennt und am Fuß ist das Yang am meisten in Beziehung zum externen Yin. Aber der Weg dahin ist halt nicht so gleichmäßig, sondern wir haben Becken, da haben wir einen Oberschenkelknochenbereich, also Gelenk, dann haben wir wieder stabilen Knochen, dann haben wir plötzlich ein Kniegelenk, dann haben wir wieder stabilen Knochen, dann haben wir ein Fußgelenk und so weiter. Also es ist ja doch sehr, sehr unterschiedlich noch ein bisschen. Die Gesamttendenz ist zwar zum Yang, Fußyang mit zum externen Yin, aber auf dem Weg gibt es landschaftliche Besonderheiten und die brauchen wir auch. Und das nennen wir das Wesen der Landschaft, ja, innerhalb dieser drei Hauptachsen. Das müssen wir auch noch verstehen. Das ist sozusagen die nächst feinere Denkachse, die wir brauchen. Und das machen wir so ein bisschen parallel, weil wir das, wenn wir diese Bereiche durchsprechen jetzt, dann sind wir ja in irgendwelchen Bereichen der Landschaft und erklären das dann auch, aber immer innerhalb dieser drei Hauptachsen. Ja, und im Grunde ist es so, dass ich habe geschrieben, das Wesen der Landschaft manifestiert im Grunde die Stabilität der Prozesse. Also eigentlich, die Landschaft ist halt so stabil oder wie sie ist oder nicht stabil, wie die Prozesse, die da existieren, stabil oder nicht stabil sind. Das ist wieder diese Gleichzeitigkeit von Struktur und Prozess chinesisch gesehen, ne? Also ein bestimmter Prozess einer bestimmten Stabilität hat automatisch in der Manifestation eine bestimmte stabile Manifestation. Deswegen können ja zum Beispiel Forscher heutzutage irgendwelche Knochen ausbuddeln, haben einen Knochen in der Hand und können sagen, was davon Muskel dran gehört hat, weil die anhand der Stabilität des Knochens Rückschlüsse ziehen können, was für eine Funktion da dran gearbeitet hat. Also das Verhältnis von Prozess und Stabilität in der Manifestation ist auch westlich klar, nur dass wir es anders verwenden. Ne? Und in der Landschaft gucken wir uns das also an, innerhalb dieser drei Achsen, diese Unterschiedlichkeit der landschaftlichen Wesensaspekte und können dann die Qualität beurteilen. Und man nennt die drei Hauptaspekte in diesen Wesensaspekten, in dieser Landschaft. Natürlich benutzen wir wieder unsere Hauptachse, unsere drei Wandlungsphasen, Ebenen, Qi-Ebene, Xue-Ebene und Jing-Ebene. Die nennt man manchmal begrifflich dann wieder anders. Wäre auch zu einfach, wenn man es mal gleich nennen würde. Und dann nennt man die instabilsten Sachen, nennt man Wind. Die etwas stabileren Wasser, da haben wir es wieder, das Wasserbegriff, und die ganz stabil nennt man Berge. Das sind einfach Begriffe, um den Grad der Stabilität zueinander auszudrücken. Ja, das ist nur. Also nicht verwirren lassen, weil ihr müsst immer überlegen, was dahinter steht, was man eigentlich damit gerade ausdrücken will. Ich habe hier noch geschrieben, die unterschiedlichen Stabilitäten der Landschaft ergeben also entsprechend relativ stabile Prozesse. Das ist wieder andersrum erklärt. Ne? So. Und dann gucken wir uns halt das an, diese Achsen, und schauen uns die Bereiche an. Und schaut mal, ich habe hier noch ein schönes Bild gemacht. Da habe ich das nochmal einen neuen Begriff reingemacht, weil diese Ebenen, diese Landschaft, die Sachen Wind, ja, Wasser und Berge, hat man halt in der chinesischen Kultur und Zeit in verschiedensten Regionen und zu verschiedensten Zeiten, hat man die unterschiedlichen Namen verwendet. Und man hat aus diesem Wind hat man da verschiedenste Windnamen genommen. Für die Berge hat man den verschiedensten Bergnamen. Man hat natürlich in jeder Region die Dinge benannt von den Bergen, die man dann kannte. Ne? Also teilweise sind das halt Berge, die halt in China stehen. Und bei dem Wasser hat man also auch natürlich dann auch wieder Bilder der Natur genommen und hat Seen oder Flüsse oder Meere verwendet mit Namen, die man kannte. Und das hat man nach Region unterschiedlich gemacht. Deswegen also nicht wundern, dass es so unterschiedliche Dinge dazu gibt. Ne? Aber ich habe hier mal eingezeichnet, das sind ja im Grunde, seht ihr gerade, das sind die großen Gelenkbereiche, jetzt mal die einzelnen Wirbelgelenke kurz weggelassen. Und das sind natürlich so gesehen alles besondere Bereiche, wo zum Beispiel diese Wesensdynamik innerhalb der Bewegung, guck mal jetzt vom Becken zum Fuß, haben wir also vom Becken höchste Stabilität, zum Fuß niedere Stabilität, ne, Tai Yang in externes Yin, haben wir also diese drei großen Gelenke, ne, oben das Hüftgelenk, dann das Kniegelenk und das Fußgelenk. Das sind also drei ganz große Wesensbrüche. Da haben wir Stabilität mit einmal Instabilität und dann wieder Stabilität. Ne, das ist ja das Besondere an so einem Gelenk. Also Knochen, nix, Knochen. Ne, also Stabilität, Instabilität, Stabilität. Und diese Übergänge sind halt sehr interessant, natürlich für Akupunktur und auch überhaupt zum Verständnis von Gesundheit. Weil das sind natürlich Bereiche, wo sich Stagnation schnell zeigen kann. Ne? Und deswegen ist das so wichtig, dass man die gut versteht, was, welche Bedeutung die haben. Und deswegen werden wir dann lernen, dass zum Beispiel ein Schultergelenk hat zum Beispiel eine andere Sehbedeutung als ein Ellbogengelenk. Und das wieder anders als ein Handgelenk. Ne? Also da gibt es verschiedene Dynamiken von Beziehungsrichtungen. Darüber müssen wir uns unterhalten. Okay? Also das ist ein Teil dessen, damit wir verstehen, was machen wir eigentlich mit dieser Sichtweise auf den Menschen. Und weil wir aus Sicht der chinesischen Medizin Erkrankungen so sehen, dass, ich habe ja vorhin gesagt, was Gesundheit ist, also maßvolle Anpassung in richtiger Beziehungsrichtung und Timing, ist halt Erkrankung natürlich, wenn es zu Stagnationen kommt. Und damit meine ich hier nicht unsere Stabilität, was ja auch eine Stagnation ist im weitesten Sinne. Ich meine natürlich das disharmonische Stagnation. Und dass an sich Konflikte mit der Umwelt sind also keine Krankheiten, sondern Konflikte mit der Umwelt sind normal, weil ich daran ja weiß, inwieweit ich mich wie wohin verändern muss. Wenn wir aber in diesen Konflikten stagnieren, dann habe ich im ersten Problem. Also sagt man, die Stagnation ist die Erkrankung. Und wir wollen im Grunde mit Akupunktur Stagnationen auflösen. Und dazu lerne ich natürlich dann vorher was über, wie entstehen überhaupt Stagnationen, was sind Bedingungsgruppen, sowas lernt man alles. Dann, welche Mechanismen der Pathogenese gibt es, auf welchen Ebenen, da gibt es dann mal wieder die Wandlungsphasen. Wie klassifizieren wir überhaupt Stagnation? Ne? Auch wieder nach, seht ihr, da haben wir wieder die Ebenen, ne? Dass wir sagen Qi-Ebene, Xue-Ebene und Jing-Ebene. Da müssen wir aber ein bisschen uns auskennen. Dann gibt es also diese Unterebenen hier, damit wir die Richtung verstehen können. Aber im Grunde sind die Ebenen, sagt ihr ja schon öfter, ist Schlüssel zu Verständnis für Akupunktur. Und dann müssen wir wissen, was wissen über die Ebene selber. Das ist diese Qi-Ebene, Xue-Ebene, Jing-Ebene. Oder wie aber zum Beispiel Erdeachse-Sachen, also Beziehungen auf mit diesen relativen Stabilitäten in Beziehung gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel was verdaue, kann ich eine okaye Ebene haben, die aber durch einen pathogenen Fall irgendwie sehr belastet wird. Ne? Deswegen müssen wir was über Shiyu und Tanyu verstehen. Und dann müssen wir was über Wesen davon und Natur verstehen. Es kann so warm und kalt werden. Dann müssen wir begreifen, dass wenn ich Stagnation habe, ja, dass die sich natürlich zeigt irgendwie. Ne? Also klinisch manifestiert, also Symptome macht. Und am Ende ist alles Stagnation. Jede Erkrankung ist eine Stagnation zwischen Mensch und Umwelt. Aber diese Stagnation kann sich grundsätzlich als Fülle zeigen, irgendwie als relative Fülle oder als relative Leere. Natürlich ganz komplex gedacht auf allen möglichen Achsen wieder. Aber Fülle und Leere ist das erste Ding, was man als Problem hat. Und dann kann diese Fülle und Leere spezifische Sachen einnehmen. Also es kann zum Beispiel, diese Fülle und Leere kann sich warm zeigen oder kalt zeigen oder nass zeigen oder trocken zeigen. Oder sie kann sich halt windartig zeigen. Und Wind ist ein Begriff, womit wir ausdrücken können, dass eben diese Fülle und Leere die Prozesse natürlich verändert und die Prozesse werden destabilisiert. Normalerweise habe ich ja zwischen zwei Yin- und Yang-Komponenten habe ich eben einen bestimmten stabilen Fluss. Und wenn ich jetzt aber da eine Stagnation habe, dann habe ich halt nicht nur, dass irgendwas zu warm wird oder was zu kalt wird oder was zu trocken oder was zu feucht wird, sondern ich habe auch Bewegungen, die aus der normalen Bahn rauskommen. Also dass ich plötzlich ein Handwackeln habe oder ich kann nicht mehr einschlafen oder ich kann nicht mehr aufwachen oder sowas. Also Bewegungen verändern sich, Prozessrichtung verändert sich und dafür ist dieser Windbegriff. Ne? Der Wind ist der Sammelbegriff für alle ungerichteten Bewegungen. Jo. Also haben wir also in der chinesischen Medizin also ein diagnostisches Ziel aufgrund der Basiskonzeptionalität, dass wir uns fragen, welche disharmonischen Prozesse, ne, Yin Yang, denkt man dran, laufen ab. Auf Prioritäten müssen wir dann hinkriegen, Ebenen verstehen, die Natur, das Wesen, die Richtung. Dann muss ich mich fragen, welche relevanten Bedingungen ermöglichen diese Prozesse, also welche Bedingungen sind da, ne? Komisch. Dann nutzen wir die diagnostischen Methoden durch Befragen, Betrachten, Betasten, Hören und Riechen, um das rauszukriegen, was ich gerade gesagt habe. Ja? Und Beurteilung ergibt sich aus diesen Wechselwirkungen mit den Bedingungsgruppen. Ja? Und dann haben wir unser Muster. Also das Muster ist sozusagen, sind die disharmonischen Prozesse in ihrer Komplexität in Beziehung zu relevanten Bedingungen. Das ist das Muster. Okay? So, und so eine Diagnose verarbeite ich als zu diesem Muster, habe ich schon gesagt, und dieses Muster ergibt dann eine Behandlungsstrategie. Und diese Behandlungsstrategie, da versuche ich eine Vorgehensweise prinzipiell auszudrücken, um im Grunde eigentlich jetzt um Prioritäten, damit ich weiß, was mache ich zuerst und als was mache ich als zweites oder was mache ich zugleich. Es geht eigentlich um Prioritäten Und es geht um Verarbeitung von, die ist wieder diese Schnittstellen, dass ich kläre, welche grundsätzlichen Bedingungen oder welche grundsätzlichen Prozesse muss ich regulieren in Bezug zu welchen Schnittstellen, also welchen Symptomen, welche Disharmonien. Ich könnte ja irgendwo einen Yin-Mangel haben, habe aber vielleicht dadurch vielleicht Schlafprobleme, einen anderen Yin-Mangel, habe vielleicht ein Hautproblem. Also muss ich denselben Yin-Mangel mit meiner Therapie mit einem anderen Schnittstellenausdruck verknüpfen können. Das ist, was dann sehr genau macht am Ende. Und diese Strategie wird halt dann mit diesen Behandlungsmethoden umgesetzt und durch Diagnosen neu überprüft und entsprechend angepasst. Und die Methoden sind halt Akupunktur, Heilkräuter, Trinar, Ernährung, Übungen, Lebensweise, Feng Shui und noch andere Sachen. Und uns interessiert halt im Moment die Akupunktur. Und deswegen ist das Ziel der Behandlung natürlich immer, aber nicht nur mit Akupunktur, Auflösen der relevanten Stagnation, ja, auf der richtigen Ebene in Beziehung zur verantwortlichen Bedingung. Das wollen wir. Okay, also Auflösung der relevanten Stagnation auf der richtigen Ebene in Beziehung zur verantwortlichen Bedingung oder Bedingungen. Ne? Dabei wollen wir natürlich beenden oder lindern den disharmonischen Prozess mit den entsprechenden Symptomen und müssen natürlich dadurch die sinnvollen Schnittstellen einbeziehen, habe ich gerade gesagt schon. Und dann wollen wir eigentlich, wir wollen die angemessene Transformation, was wir schon vorher gesagt haben, wieder zulassen. Das ist, worum es geht. Und Akupunktur als Methode ist also eine Methode, wo wir durch Anregung Transformation stimulieren. Nadeln sind Fremdkörper. Man hat wahrscheinlich angefangen mit irgendwelchen Dornen oder Knochensplittern oder Fischgräten. Und die Idee im Grunde ist ganz einfach, dass man sagt, wenn ich verstehe, dass der Mensch ein transformatives Gefüge ist in Beziehung zur Umwelt und die Gesundheit darin besteht, dass diese Umwelttransformation die ganze Zeit gut funktioniert und die Krankheit das ist, dass das stagniert, dann ist natürlich die erste therapeutische Idee zu sagen, tja, muss ich Stagnation irgendwie reduzieren. Also nehme ich mir den Menschen und schüttel den oder wackel den durch oder sowas mache ich. Das ist Trinar im Grundding. Oder ich piekse ihn mit irgendwas, das wäre Akupunktur. Oder ich sage, Mensch, du bist stagniert. Was isst du denn immer? Ah, du isst immer die Rüben. Pass mal auf, wenn du so stagniert bist, isst doch mal jetzt mal das Blatt da. Hast du schon mal gegessen? Nee. Isst das mal. Dann sagt er, das Blatt, dann isst er das Blatt und sagt, oh, das macht mich ganz, ganz komisch. Aber dadurch wird er stimuliert. Ja, das ist der Anfang von Heilkräuterkunde. Also es geht immer darum, das System aufzufluffen. Also ich sage nochmal, ich schüttel den einfach durch. Ich lasse ihn irgendein Blatt essen. Oder ich pick's ihn einfach mit einer Fischgräte. Und damit stimuliere ich Prozesse. Das ist der Anfang der ja, oder ich sage hier, mach doch mal so. Das, ne, da habe ich der Anfang von Qigong. Alles fängt mal ganz grob an. Ne? Und dann hat man über die Jahrtausende das immer mehr verfeinert. Hat also gemerkt, ja, irgendein Blatt zu essen ist schon mal nicht schlecht, aber das spezifischer noch auswählen macht auch die Stimulanz spezifischer. Einfach nur jemand mit einer Fischgräte hinterpicken ist schon nicht schlecht, aber spezifischer zu picken, genauer zu wissen, wo stimuliere ich denn eigentlich, ist noch besser. Ja, oder einfach irgendwas zu schütteln ist auch gut, aber etwas in einer bestimmten Art und Weise beim Schütteln und deswegen wurde Trinar auch. Also dadurch haben sich die Dinge immer verbessert. Und Nadeln ist eine tolle Idee. Ja, weil es sind Fremdkörper und sie ermöglichen, dass ich also eine gewollte kleine Trennung dadurch erzeuge, eine Art Barriere, Trennung, Yin, ne, in der Landschaft. Nicht zu doll, wenn ich das zu doll machen würde, also ein Messer reinpicken, ist es einfach zu doll, dann blockiere ich nur. Wenn es zu wenig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nur vielleicht irgendwie da, ne, also hinhauche, ist zu wenig. Die Kunst ist bei der Agentur, so viel Yin-Barriere zu erzeugen, dass der Stoffwechsel dadurch stimuliert wird, ohne zu kollabieren. Deswegen gibt es also ganz große Regeln, das werden wir alles lernen. Wann nehme ich dicke Nadeln, wann nehme ich dünne, wie viel kann ich nehmen und so. Ich will ja einen Fluss stimulieren, aber ich darf es nicht blockieren. Okay? Also ich erzeuge diese Barriere und durch das Gesetz der Transformation wird also im Grunde dann Yang angeregt, die Nadel ist ja Yin, und versucht diese Nadel, also dieses Yin, zu wandeln. Und dadurch kann ich ganz gezielt in der Landschaft Transformation erzwingen. Und wenn ich also weiß, welchen Transformationsaspekt ich anregen will, aufgrund meiner Diagnose, kann ich sehr spezifisch nadeln. Das ist eigentlich die Idee. Ja. Hier habe ich noch geschrieben, das Verständnis der komplexen landschaftlichen Zusammenhänge ermöglicht dann eine sehr genaue Stichstrategie, ja, für die verschiedensten Muster. Also einfaches Beispiel, wenn ich also irgendeine Erkrankung habe, dann wäre zum Beispiel die erste Überlegung, dass man denkt, so, der ist stagniert. Ist der jetzt stagniert in der Richtung zum externen Yang oder ist der stagniert in Richtung zum externen Yin? Ja? Und wenn ich jetzt rauskriegen würde, der ist stagniert in Richtung zum externen Yang und hat dadurch mehr Rückenschmerzen, dann wäre zum Beispiel ganz grob gedacht, ein Stich im Kopfbereich oder in den Händen erstmal richtig. Egal wo, völlig egal. Hauptsache es ist irgendwie, also nicht ganz egal, also so, dass es auch eben dieses Gesetz erfüllt, dass es auch den Stich annehmen kann und nicht blockiert und so, ne? Das ist schon gemeint. Aber so prinzipiell rein regional wäre es prinzipiell erstmal egal, wo man sticht. Hauptsache ich steche in Hand oder Kopf. Würde damit, wenn ich jetzt also eine Nadel stechen würde in die Hand, wir haben ja gelernt, Hand ist dieses Hand-Yang, also das Tai-Yang vom Becken aus gesehen, wo die Transformation ins externe Yang geht. Und wenn ich da jetzt eine Nadel reinsteche, behindere ich genau das. Versteht ihr? Ich behindere das. Ich belaste ja das, indem ich diese kleine Yin hier eindrücke. Und wenn die Nadel fein genug ist und also nicht überlastet, dann stimuliere ich damit den Stoffwechsel zu sagen, ey, hier ist eine Nadel, ich will die loswerden und damit aktiviere ich den Fluss an der Hand und damit praktisch indirekt die Transformation ins externe Yang. Und damit stelle ich diese Hand-Yang-Umgebungs-Yang-Verbindung wieder her und habe was verbessert. Das ist eigentlich die Idee von Akupunktur. Das ist der erste Ansatz. Okay? Und dann kann ich eben nach und nach immer feiner werden. Und das wollen wir jetzt machen im Verlauf des Kurses, dass wir also unterschiedliche landschaftliche Bereiche uns angucken und die durchdiskutieren, was hat das von Wesen in Bezug zum externen und internen und was würde da eine Stimulanz machen? Ja, was macht die konkret? Wohin transformiert es dann, wenn ich da steche? Das wollen wir wissen. Und das hat man in den Laufe der Geschichte, hat man solche Zusammenhänge, hat man einerseits durch die Benennung der Bereiche versucht sich zu merken, dass man also die Bereiche mit Namen genannt hat, die diese Qualität darstellen. Also die meisten Namen für solche Punkte sind eigentlich auch wieder landschaftliche Begriffe, womit aber die zielen darauf ab, das Wesen dieses Bereiches darzustellen, damit man weiß, was man damit anfangen kann. Steht da? Und diese sogenannten Meridiane, die man auch teilweise verwendet hat, allerdings nicht wie heute, dass es nur so 12 gibt, sondern gibt ganz viele Meridiane natürlich, weil man im Grunde kann ich ja zwischen jedem Berg und jedem See könnte ich eine Beziehung malen und das wäre dann Meridian. Wenn ich aber die Beziehung zwischen dem Berg und einem anderen See darstelle, dann habe ich einen anderen Meridian. Das heißt, Meridiane sind nur Merklinien, um transformative Zusammenhänge zwischen verschiedenen Stabilitäten darzustellen. Mehr ist das eigentlich nicht. Und ich hatte mal die wunderbare Gelegenheit, dass ich zum Beispiel mal ins Museum, in den Keller vom Museum für chinesische Medizin in Peking geführt wurde von meinem Professor damals. Der hat mir im Keller, weil die durften nicht mehr ausgestellt werden, hat er mir die verschiedensten Akupunktur-Meridiankarten aus den verschiedensten Regionen und Zeiten gezeigt, die alle unterschiedlich waren, weil die alle einen unterschiedlichen Schwerpunkt hatten und unterschiedliche Beziehungen mehr oder weniger dargestellt haben. Deswegen hatten die alle andere Meridiane. Und diese moderne Welt, dass man diese Meridiane so festlegt und die an Organe koppelt, das ist ja erst in den 50er bis 70er Jahren gemacht worden, im Grunde. Okay, dann haben wir es erstmal bis hierhin geschafft, würde ich sagen, als Einleitung. Das war heute mein Einleitungskurs zur Akupunktur. Und wie gesagt, was jetzt als nächstes kommt, ist für alle, die jetzt hier mitmachen wollen, müssten sich also dann nochmal diese ganzen Grundlagen entweder nochmal in Ruhe angucken oder nochmal dann fragen oder auch nochmal einen Grundkurs reingehen oder ihr wisst das alles schon. Oder es parallel machen, ne? Wie auch immer. Auf jeden Fall muss das bedacht werden, damit wir damit arbeiten können. Und wir gehen jetzt also Kurs für Kurs, nehmen uns einfach diese landschaftlichen Bereiche vor. Analysieren die nach ihrer Qualität und ihrem Wesen und sagen, was würde eine Stimulanz dieses Wesens bringen, prinzipiell. Und dadurch, wenn ihr das gut dann versteht, könnt ihr anhand des Verständnisses dieser Landschaft und dieser Wesensaspekte in Beziehung zur Umwelt, könnt ihr dann für ganz verschiedenste Musterkonstellationen dann auswählen, was ihr stecht. Ja, also ihr seid da nicht gebunden an euch zu merken, was ich da der Stich ist irgendwie gegen Xue Shu, sondern ihr wisst, was dahinter steckt vom eigentlichen Wesen, könnt ihr dadurch sehr flexibel und sehr kompetenter und sehr bewusster anwenden, was eben eigentlich die Idee ist von Agentur und dass man nicht nur einfach sich so Dinge merkt, sondern ihr müsst immer wissen, was ihr da macht, warum ihr das macht und müsst diese Kompetenz selber verantworten können. Okay, also das als Einleitung. Dann, ja, alles Gute und bis zum nächsten Kurs.